Ja. Ja, treten Sie ein. Ja, nun kommen Sie doch. Ja, meine Güte. Was ist denn los? Die Tür ist doch offen. Was soll denn das? Ja, kommen Sie rein. Als... Ich mach auf. Ah, war ja doch abgeschlossen.
Ah, danke schön. Danke.
Ja.
Hallo.
Ja, diese Frau, ja, gnädige Frau, was kann
haben
ich
Sie mit? Geöffnet?
Ja, wir haben, ich habe gerade geöffnet, ja.
Ja, herrlich. Also, ich darf mich... ich hätte gerne, und zwar, ich habe einen... ein Freund von mir hat Geburtstag und ich hätte gern, klingelt es bei Ihnen jetzt?
Ja, gnädige Frau, jetzt, was kann ich Ihnen denn helfen?
Ist es, komme ich...
Nee, Sie kommen gerade recht. Ich hatte hier gerade meinen...
Tür ist zu und Sie telefonieren hier unterm Tisch, also...
Ich
soll ich später nochmal...
Nein, komm, bleiben Sie, erzählen Sie.
Okay,
Sie
haben, gut. Also, mein Schwager hat Geburtstag und der ist eher so der lustige Typ, der gerne auch mal für Stimmung sorgt.
Ja.
Ich sag mal, die Feier so ein bisschen eingeschlafen ist, dann kommt er gerne mit... so einen kleinen Schwank um die Ecke oder mal gerne singt mal gerne ein Lied. Aber kann leider kein Instrument. Hätten Sie da was für mich?
An was denken Sie denn? Was spielt denn Ihr Schwager für ein Instrument?
Ne, er spielt eben kein Instrument.
Gar kein Instrument.
Er bräuchte irgendwas, wo er wo er so drüber singen kann, wo er nicht viel können muss, eigentlich gar nichts.
Verstehe.
Sehr, sehr dummer Mensch.
Verstehe, gnädige Frau. Hier, schauen Sie mal, was ich habe.
Ja.
Ich habe hier von Simba den MMW.
Aha.
Ich war, das ist...
Wie nennt sich das? Eine Trompete?
Nein, das ist keine Trompete. Das ist keine Trompete. Das ist eine Rhythmusmaschine, also ein Rhythmusgerät, nicht wahr? Da können Sie ganz einfach Rhythmen auswählen.
Da können Sie draufschlagen?
Nein, Sie drücken hier die Tasten, nicht wahr? Sie haben eine Auswahl von Stilarten und dann können Sie da, kann Ihr Schwager da quasi sich einen musikalischen Teppich auslegen. Ja,
das klingt sehr interessant.
Ja, das ist sehr interessant. Das ist auch State of the Art, könnte man sagen, nicht wahr?
Toll.
Kommt ganz neu.
Ich habe sehr viel Geld dabei.
Ja, das ist gut. Was hört Ihr Schwager denn so für Musik?
Zum Beispiel ab und zu so ein Rock'n'Roll.
Ja, ein Rock'n'Roll.
Ein Rock'n'Roll.
Ja, das könnte jetzt zum Beispiel auf dieser Maschine hier gespielt werden.
Können Sie mal Rock'n'Roll?
Ja, selbstverständlich, gegen die Frau kann ich das machen. Hier zum Beispiel, wenn Sie wollen, ein Rock'n'Roll.
Schön. Schön. Ah ja, hier.
Das wäre jetzt der Rock'n'Roll, nicht wahr?
Also, schön.
Und dann können Sie hier quasi mitsingen, hier zum Beispiel. It's the Eye of the Tiger.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Ja.
Oder zum Beispiel, manchmal singt er gern so, manchmal möchte ich schon mit dir. Von Roland Kaiser.
Ja, so ein Schlager, nicht wahr?
Ja, ein Schlager.
Das könnten wir zum Beispiel mit dieser Auswahltaste hier, nicht wahr?
Ja.
Schlager.
Ja.
Ja.
Ach schön, ja.
Das ist ja auch schon schmissig. Ja, also
das geht ins Ohr.
Ja, da können Sie zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Karl Moik oder einen Heino können Sie da interpretieren. Ich weiß, ich mache das kurz mal. Lassen Sie mich mal kurz bitte.
Schwarzbraun
ist die Haselnuss.
Ja, herrlich.
Schwarzbraun bin auch.
Sie haben aber auch eine sehr schöne Stimme.
Ja.
Schön.
Ja.
Schön. Vielleicht, manchmal mag er auch so eher was Getragenes, einfach so zum Beispiel Tränen lügen nicht oder wenn ein Schiff vorüberfährt oder zum Beispiel Böhmischer Traum.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja, Sie meinen ein Dante, nicht wahr? Sie wollen quasi einen Schlager.
Oder fast schon eine Ballade.
Eine Ballade, nicht wahr? Ja, eine Ballade. Hier, passen Sie auf, da habe ich genau das Richtige für Sie hier. Sie wählen hier einfach... ihre hier die Ballad aus,
ja,
nicht wahr? Ballad. Ja. Und dann kommt's hier.
Ja,
hey Jude,
ja,
don't make it sad. Take a sad song.
Schön.
And make it better. Remember.
Schön. Sehr schön. Ja. Also ich bin schon fast überzeugt,
ja?
Dieses Gerät zu nehmen.
Ja.
Ich hätte nur noch ich würde gerne ein bestimmtes Lied wollte ich eigentlich gerne noch.
Ja.
Beziehungsweise könnte dieses Gerät auch eine Literatursendung machen?
Ja, da muss ich gucken, hat mir jetzt noch niemand gefragt bisher.
Aber so einfach so eine, dass man auf einen Knopf drückt und 2 Stunden lang Literatursendung läuft, weil das macht mein Schwager auch sehr gerne, dass er einfach, wenn die Stimmung sehr gut ist, dann tut er so, als wäre eine Radiosprecherin oder ein Sprecher und macht dann Literaturradio mit traurigen Texten.
Ja, gnädige Frau, da muss ich jetzt mal gucken. Ich war also
ja.
Hier. Also
ihr habt sehr viel Geld dabei.
Das ist schon mal nicht.
Nein.
Hier,
nein.
Ist es auch
nicht. Nein, das ist keine Literatursendung.
Ja, das ist auch keine Literatursendung. Aber es muss doch hier, vielleicht noch hier, das hier könnte...
Ja.
Nein, das ist auch keine
Literatursendung. Enttäuschend.
Nein, warten Sie doch mal. Das ist auch keine Literatursendung. Ich weiß, das... Das ist der Labarda. Naja, das hier ist auch keine Literatursendung. Klar, also hier ein Foxtrot.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht ist es gut.
Ja, dieser eine Dude von Basisalz ist ja auch vor kurzem gestorben, nicht wahr?
Wie bitte?
Dieser eine Dude von Badesalz, der Typ,
ja,
der Mensch. Da war ich ein bisschen traurig.
Ja, Gerd Knebel, ne?
Gerd Knebel.
Ja.
Ah.
Ja.
Der ist gestorben.
Aber Sie haben recht.
Für den haben wir nicht gesungen.
Haben
wir nicht gemacht.
Machen Eisenbahn. Wir vielleicht noch
dabei
irgendwann.
Dabei tritten wir ja in die Fußstapfen auch so ein bisschen hier hinein.
Ja.
Mit der Literatur und der Sendung.
Ja, stimmt.
Die haben ja lange zu zweit auch eine Literatursendung gemacht.
Ja.
Im Goetheslang, Herr Eisenbart.
Auf Radio Z.
Auf Radio Z.
Herzlich willkommen. Eisenbart und Meisendraht
am Stichwahltag, Herr Eisenbart. Es passiert viel in der Stadt.
Haben Sie schon gewählt?
Ich habe gerade gewählt. Ich bin aus der Schule herausgepurzelt, hier direkt ins Studio. Deswegen war ich auch zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung überpünktlich, könnte man sagen.
Ja. Ich war sehr überrascht.
Das lag daran, dass ich mich vorbereitet hatte auf auf die ganze Chose mit der Wahl, und dann war da nur ein Zettel mit zwei Möglichkeiten.
Ja.
Das ging erstaunlich schnell, Herr Eisenbart. Ich hatte eine halbe Stunde eingeplant.
Das müssen Sie mir nicht sagen. Ich war völlig überrascht, dass Sie plötzlich, ich war ja hier, ich habe mich sofort wieder angezogen.
Ja.
Als ich gesehen habe, dass die Tür, dass das Schloss, das der Schlüssel im Schloss ist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Eisenbart, mit mir zusammen ist Meisendraht.
Ja.
Wir werden für Sie Texte heute ergründen, uns angucken. Wir haben auch verschiedene Sachen dabei. Und ich möchte Ihnen, um in das Thema einzuführen, das heute das Thema ist, möchte ich Ihnen was vorspielen. Frau Meisendraht, sind Sie bereit?
Ja, das sicher, immer.
Ich werde Sie heute quälen mit diesen kleinen Exkursionen. Und zwar hören Sie doch mal, was das hier ist zum Beispiel, ich hoffe, es funktioniert jetzt gleich auf Anhieb, sonst blamiere ich mich bis aufs Glied, aufs Knochen. Ah, das ist ein bisschen...
Das war sehr leise,
Eisbad. Leise. Das will ich mir noch mal lauter hören. Das ist sehr leise.
Vor allem ist der Chopin noch an.
Aha, über den Lautstärke, über den Schwellenwert heben, werde ich gefragt. Ich bitte darum. Aha, machen wir den noch mal.
Also.
Frau Meisendraht.
Was? Das war's schon.
Ahila.
Haben Sie jetzt hier so ein, Sie haben so ein Nippelboard gebastelt, wie damals Stefan Raab, um ja. für Ihren großen Durchbruch.
Ahila.
Und was ist das?
Nochmal?
Ahila.
Ahila?
Ahila. Und das?
Die Bibern?
Also es ist ein Diminutiv beim zweiten gewesen, ne?
A Biberle.
Biberle.
Ja.
A Biberl.
Wir kommen schon näher an Nürnberg hin.
Ja.
Biberlen.
Also,
Biberlen.
Biberler ist Nürnberg, ne?
Küken haben wir mir Single gesagt.
Ah, jetzt hat er es verraten. Haben Sie es gehört?
Und Küken, das haben dann Single.
Das ist eine Gemeinheit, die sagen dazu, was es ist.
Ach so, ich sollte wissen, ich sollte Sie raten, sagen, was bezeichnet
was
wird.
Was ein Biberl ist.
Ach so, aber Biberle, ist das nicht ein Biber?
Biberle.
Biberle.
Klugele.
Klugele.
Klugele ist ein Kuhn, ne?
Biberle.
Huhn?
Klugele. Biberle.
Hahn und Henne?
Singele.
Und Küken.
Ziebeli.
Bei uns sagt man Ziebeli.
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 Ziebele.
Ziebele.
Zipperle.
Ziebeli.
Ziebeli.
Herr Eisenbart, ich bin verwirrt. Also,
das sind Küken.
Auf jeden Fall sind wir im Fränkischen.
Ja.
Also, was ist die genaue Bezeichnung für diesen Dialekt eigentlich, Herr Eisenbart?
Also das war jetzt, am Schluss war es Mittelfränkisch.
Mittelfränkisch.
Zuerst waren wir in Schwaben.
Ja.
Dann sind wir über Niederbayern, haben wir uns vorgearbeitet.
Ja.
Jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein anderes Wort.
Ja.
Sie müssen versuchen, das zu finden.
Ein anderes Wort. Okay, aber dann verraten also, Sie es bitte auch nicht.
Das vorher. Thema heute ist Ziebele.
Sie haben ein großes Nippelboard heute dabei.
Ist Wörter.
Ja.
Eins noch.
Ja?
Nur um reinzukommen.
Ja, das macht Spaß.
Ja, jetzt also. Passen Sie mal auf. Wir fangen wieder. Ich hoffe, dass die es nicht wieder verraten, die bösen Menschen. Hier.
Der Ofutz.
Ofutz.
Der Ofutz.
Ja?
Der Ofutz.
Das Uischerzel.
Aha.
Ja.
Ist es ein, sind wir Richtung, ist es ein Tier wieder?
Nein.
Oh. Geben Sie mir noch ein Wort.
Das war jetzt eher so oberbayerisch. Jetzt
ja?
Nochmal hier im Schwäbischen.
Reifle.
Reifen?
Nein. Reifle. Vielleicht hier mal, jetzt gehen wir mal ins Tauberfränkische.
Knürzle.
Ach, ist das Brotstück?
Ja.
Ende.
Korrekt.
Ja, sehen Sie, Sie müssen ein bisschen näher kommen.
Im Mittelfränkischen.
Sie müssen ein bisschen näher kommen, damit ich es dann auch verstehe.
Knürbele.
Das ist ja schon fast mittelhochdeutsch.
Das klingt ja fast wie so ein moderner Vorname. Knürbele Schmidt.
Knürbele.
Und hier im Mittelfränkischen ist es...
Knärzler.
Ja, das hätte ich erkannt.
Der Knorz. Das ist das...
Ein Wingerle, ein Knorz, Herr Eisenbart.
Ja, das werden wir uns heute angucken. Ja. Dialekte.
Dialekte.
Dialekt ist das Thema.
Ja.
Dialekt, zu Dialekt haben Sie Texte eingeschickt, ja. Aber auch wir haben verschiedene O-Töne gesammelt in der ganzen Republik, aber auch in den Bergen. Wir werden uns da mal angucken, was es da eigentlich so gibt, neben dem Normhochdeutschen.
Mhm.
Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben auch hervorragende EBD, der MD Classics.
Einen an der Zahl?
Nee, drei an der Zahl. Die Walter Neistecker Trilogie habe ich rausgefieselt.
Ja. Ah ja, das ist ja vortrefflich.
Dann können wir auch mal in Medias Res gehen. Was wünschen Sie sich denn zu Anfangs?
Ach, ich habe keine Wünsche. Es ist heute alles gut. Ich glaube tatsächlich alle Texte. Nee. Also die ich...
Alle?
Alle auf einmal.
Wir fahren jetzt alle ab. Nee, Sie müssen sich für einen... Naja, fangen wir doch mit...
Wir können ein Telgin hören.
Mit Telgin fangen wir an.
Vielleicht die Grenze, die Sprachgrenze?
Ja. Gerne. Dann kann es ja mal losgehen hier.
Ich komme aus Deutschland, sagte er, auf Schweizerdeutsch. Nach Jahren in der Schweiz. Er sprach fast fließend Dialekt, doch er blieb ein Fremder.
Es gibt so einen Spruch, ich bin nicht sicher, ob meine Mitbewohnerin der erfunden hat oder ob es wirklich ein offizieller Spruch ist, aber auf jeden Fall geht es so. Finger ab der Rösti, wir haben noch nie zusammen Säu gehütet. Da heisst auf Deutsch so viel wie Finger weg von der Rösti, wir haben noch nie zusammen Schweine gehütet. Und es bedeutet, komm mir nicht zu nahe, wir haben noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt, dass es jetzt angebracht wäre, dass du mir so nahe kommst.
Ja, das ist praktisch, das kann man ja gleich anwenden im Club.
Ja.
Stell dir mal vor, sie werden irgendwie von der Seite blöd angemacht im Club. Nicht wahr? Da tanzt sich so ein Grindiger an sie ran.
Ja, ohne T-Shirt.
Finger weg, wir haben noch nicht so ein Schweinekrit oder sowas.
Ja, genau. Eisenbart und Meisendraht, da lernen sie noch was. Ist jetzt unser neuer Slogan, mit dem wir eine Offensive starten.
Ja.
Ja, Dialekt. Sie haben die ganze Arbeit gemacht.
Ja.
Während ich Däumchen gedreht habe.
Ich habe mich mal wieder in der Linguistik verloren, Herr Eisenbart.
Ja.
Und Linguistik hat sowas an sich. Ist mir aufgefallen, jetzt gerade in dieser Rechercheperiode, sage ich mal.
Ja.
Es wird wahnsinnig viel geforscht, unglaublich viel geschrieben und unglaublich viele Thesen aufgestellt, aber
ja,
so richtig am Ende so richtig zum Ergebnis kommt man ja nicht so wirklich. Es ist immer so ein bisschen so halt, die LinguistInnen halten sich immer so eine Hintertür offen, wo sie dann sagen, ja, also eigentlich ist Sprache das. Und dann aber, naja, also vielleicht aber gibt es auch noch mehr. Wir wissen es noch nicht.
Wie meinen Sie das?
Naja, ich habe mal als erstes Mal habe ich mich gefragt, weil ich ja noch nicht so in dem Thema drin war, wollte ich erstmal genau wissen, was ist die Abgrenzung zwischen Dialekt und Akzent?
Ja.
Nicht wahr? Was kennen Sie, wissen Sie?
Ja, das eine kommt mit einem eigenen Wortschatz daher. Das andere ist eigentlich eher eine Sprachvarianz.
Ja.
Von der, sagen wir, Normsprache. Gibt aber auch Akzent innerhalb von einem Dialekt.
Ja.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel als rumänischer Novize nach Franken gekommen sind und da, ich sag mal, bis zum Priesteramt, also es dauert ja ein paar Jahre, bis sie da, und da lernen sie Deutsch, dann lernen sie kein Normdeutsch. Dann sprechen sie Fränkisch mit rumänischem Akzent zum Beispiel.
Ja, es ist richtig.
Wird dann immer sehr gerne hergenommen, so als lustiges Phänomen oder zum Beispiel jemand, der aus Afrika kommt und dann hochbayerisch oder niederbayerisch redet, das wird dann gerne vom Bayerischen Rundfunk, wird er dann interviewt, wird hingestellt und da werden dann alle gefoppt, die gedacht haben, jetzt spricht er auf Afrikanisch. Ne? Das ist ja, wird immer gerne hergenommen. Dabei ist es ganz normal, weil Sprache fluid ist.
Ja, das ist richtig, aber Herr Eisenbart, es geht ja noch weiter. Jetzt haben
wir
Dialekt und das lässt sich noch halbwegs gut auseinanderhalten.
Ja.
Akzent und Dialekt.
Ja.
Das eine, wie Sie schon gesagt, hat einen eigenen Wortschatz, aber auch normalerweise eine eigene Grammatik.
Eigene Grammatik auch.
Und dann wird es aber schon schwierig, weil es gibt ja dann Regionalsprachen.
Ja.
Und da dann den Unterschied zum Dialekt zu ziehen, da wird es dann schon haarig.
Ja.
Weil eine eigene Sprache zu sein, ist dann auch schon nicht mehr so weit zum Teil vom Dialekt entfernt.
Ja, deswegen sprechen wir auch von Idiomen.
Idiomen?
Weil da ist es dann, das ist dann fast gleichbedeutend.
Mit?
Mit, also der eigene regionale Sprache.
Ja.
Oder eben Dialekt.
Ja, aber deswegen, es gibt eben keine klaren Kriterien, um jetzt zum Beispiel Sprache von Dialekt zu unterscheiden.
Ja.
Keine eindeutigen.
Ja.
Und dann, das ist das, was ich meinte, dann liest man dann irgendwie 10 Seiten, irgendwie, was weiß ich, Aufsatz.
Ja.
Aus der Linguistik.
Ja.
Schlaue Menschen, studierte Menschen, die einem dann nicht erklären können, was sie überhaupt genau, also wo die Grenzen überhaupt sind.
Ja, sie meinen, dass es schwer abzugrenzen ist voneinander. Aber das ist ja überall so eigentlich. Wenn, können Sie kulturell auch sagen. Da können Sie sagen, da ist ein Volksstamm da eingewandert.
Ja.
Die sind mit der Sprache gekommen.
Ich kann ihn noch, sorry.
Ja, alles gut. Und das hat sich dann irgendwo wie sagt man im, in Rümber zum Beispiel, in Unterfranken, da sagt man dann gemischelt. sind die dann.
Gemischelt.
Da sind die ganzen, sind die die eingewanderten Phänomene, die kommen dann mit dem Indigenen zusammen und dann vermischt sich das und dann gibt es Randphänomene, weil manche, die übernehmen dann das und die übernehmen was anderes nicht und umgekehrt.
Ja.
Und deswegen ist es so schwer abzugrenzen.
Das ist alles
aber
da,
das
absolut
ist,
richtig,
was aber Sie deswegen sagen. Sieht meine Karte auch so aus, meine linguistische Karte, mit der ich Sie heute quäle.
Ja, sehr
die
gut,
ist sehr, sehr bunt.
Gut. Ja, ja.
Und Sie sehen wirklich, da ist so, ich habe jetzt eine bayerische Karte genommen, damit man auch sehen
damit
kann.
Damit wir ein bisschen uns
und
beschränken.
Sie wissen ja, in Bayern gibt es ja sehr viele Volksstämme.
Ja, es gibt die Fränkischen.
Die Schwaben, die Bayern und die Franken. Und genau. Dazwischen gibt es noch viele andere.
Ja.
Naja, die es auch geben muss.
Und spannend sind ja dann besonders immer die Grenzen, ne?
Ja.
Weil ich jetzt zum Beispiel muss gleich...
Rinftel zum Beispiel.
Gehen Sie mal Richtung bayerisches Schwaben.
Ja.
Drücken Sie da mal was, das können Sie doch bestimmt, oder?
Ist ein Scherzl oder ein Rinftel.
Dass da dann so diese Mischt, ja, diese Mischformen, wo
ja,
man... Ja,
da zum Beispiel...
Der Giggel.
Das ist 15 Kilometer weiter weg, da sagt man hier noch
Rampfler.
Und
der Giggel.
Giggel. Und dann haben Sie...
Scherzl. Oder ein Rampftl.
Merken Sie?
Ja.
Also das ist alles nicht so einfach abzugrenzen. Deswegen
ja, aber spannend. Also ich habe dann in einem Text kam dann vor, dass in Berlinerisch, nicht wahr?
Ja.
Was wir, glaube ich, landläufig schon als Dialekt bezeichnen wurde dort vehement nicht als Dialekt bezeichnet, sondern als Regionalsprache.
Ja.
Dann habe ich versucht herauszufinden, was denn die genaue Definition einer Regionalsprache ist.
Ja.
Und da steht dann, zumindest auf Wikipedia stand dann, dass es da noch gar nicht so richtig klar ist, was überhaupt die Definition von Regionalsprache ist. Also Sie kommen schnell in ein Labyrinth rein. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen bei Sprache und Linguistik ist es ja allgemein so, je länger Sie über Sprache nachdenken, desto wilder wird ja auch die, fühlt sich die Realität dann an, wenn Sie nicht mehr drüber nachdenken.
Ja.
Wissen Sie, weil Worte, all das Ganze, diese ganze Geschichte, diese Semiotik und so, ne?
Ja.
Sie ist ja gar nichts mehr. Man kann ja dann irgendwann gar nichts mehr klar sagen. Das ist ja das ist ja so ein Abgrund, der sich da auftut, sobald man sich mit Sprache beschäftigt. So ein ganz existenzieller Abgrund.
Ja, herzlich willkommen in meiner Welt.
Ja.
Jeder Tag, an dem man wieder die Augen aufschlägt, das bedeutet immer wieder neue Verwirrung und Schmerz. Außer man hält sich in den Grenzen auf, die einem eh bekannt sind, zum Beispiel im Fränkischen, und dann hört man sich diesen Dialekt an und merkt, aha, so schwer ist es gar nicht zu verwechseln. Hier bitteschön, einklassig.
Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Walter Neinsteiger. Ich bin Taxifahrer in Nürnberg und will Ihnen den Begriff Heimat näher bringen. Meine Heimat ist, nicht wie viel vermuten, meine Familie oder mein Zuhause. Meine Heimat ist der Stau. Ich stelle mich unheimlich gern in Stau rein. Muss halt Zeit mitbringen, ne? Und beobachte dann das hektische Treiben von den Leuten, die keine Zeit haben. Die nervös auf ihre Uhr schauen. Die eine Zigarette nach der anderen rauchen, während ich in aller Ruhe mein Seidle trinke. Das ist für mich Heimat.
Fangerspein.
Was ist das?
Fangenspielen.
Ah ja.
Das war einfach.
Gehen wir Fangerspein.
Nochlaffer.
Nochlaffer.
Gehen wir Fangerspein.
Fangerspein.
Fangerspein, das war Fangermantel.
Aber eigentlich ist da, die Unterschiede sind da nicht so groß.
Fangerspiel.
Fangistur.
Frau Meisendraht.
Fängerles.
Ja, sehr schön.
Fängerles.
Also es gibt schon...
Fangikus vielleicht?
Ja, vielleicht hier.
Fängerles.
Naja, fast.
Fangerlands.
Das ist doch herrlich.
Das ist herrlich, aber das ist jetzt alles nur Bayern.
Es ist alles nur Bayern. Ich könnte jetzt auch... Das ist natürlich immer... Das wird von der... wird natürlich im akademischen Zusammenhang werden solche Karten erstellt. Ich bin damit auch bewandert. Ich bin auch früher in meiner Jugend mit einem kleinen Kassettenrekorder, einem Walkman, in weit entfernte, entlegene Bergdörfer gefahren und habe gefragt, wie sagen Sie zum Beispiel zum Küken? Haben die dann gesagt,
Gigala.
Gigala, Biberla, Ziberla.
Ja, ist schöne
und,
Arbeit.
Deswegen,
auch noch Geld bekommen.
Und wenn das akademisch ist, dann ist ja meistens dann auch das relativ begrenzt auf ein Kultusministerium, zum Beispiel das von Bayern. Und dann wird nicht mehr als über die Grenzen von Bayern.
Was ja schade ist, weil der Dialekt kennt ja...
kennt keine Grenzen.
Kennt zumindest keine Landesgrenzen.
Ja.
Also gerade in Deutschland, also man muss ja auch sehen, wie... Dialekte, nicht wahr?
Ja.
Das sind ja, wie Sie schon sagen, das sind ja fluide Gebilde.
Ja.
Man könnte fast sagen, organisch, wie so Pilz...
Mit Zähle. Ja.
Die sich
naja, so man kann jetzt entweder sagen, die Sprache lässt sich nicht einsperren. Die reist immer mit den Menschen mit.
Ja.
Man kann ja nur die Sprache sprechen, die man beigebracht bekommen hat.
Ja.
Und da kann man sich jetzt auch nicht groß verstellen. Solche Versuche wurden natürlich gemacht in der Vergangenheit, meist in autokratischen Regimen, wo dann versucht wurde, zum Beispiel das Baskisch zu unterdrücken oder das Galizisch im Franco-Spanien. Aber letztendlich können sie nicht unterdrücken, in welcher Sprache die Menschen, ich sag mal, denken. Ne, die Gedanken sind frei, kann man sagen. Und die kennen keine...
Die Gedunker sind frei.
Ja, das werden wir heute noch rausfinden, wie man das in Ost-West-Niederbayerisch sagt.
Aber Herr Eisenbart, auf der anderen Seite möchte ich ja ein bisschen jetzt den Gegenstandpunkt auch vertreten.
Gerne.
Das lassen sich ja Dialekte durchaus schon einsperren.
Ja.
Und Dialekte gehen ja auch verloren.
Ja.
Und das liegt ja auch an strukturellen und äußeren Faktoren.
Ja.
Also...
Warum eigentlich?
Naja, also... Sehen Sie, wenn zum Beispiel in einem Bergdorf, nicht wahr, ein Dialekt gesprochen wird, der diesem Bergdorf zu eigen ist, wenn das Bergdorf isoliert bleibt, bleibt der Dialekt auch bleibt er eher bestehen, als wenn sich zu viel Vermischung, wie Sie ja hier... Ja,
der bleibt bestehen, und aber die Jungen, die wollen den Dialekt vielleicht dann nicht weiter sprechen, gehen dann wohin, wo ihnen der Dialekt besser gefällt, zum Beispiel Berlin. Und die sagen, nein, ich will lieber diesen Dialekt haben.
Ja, ja, das stimmt.
Und dann irgendwann spricht ihn niemand.
Aber es gibt ja schon äußere Faktoren, die beeinflussen, ob ein Dialekt eher sich hält oder eher verschwindet.
Korrekt.
Also zum Beispiel in Frankreich.
Ja.
Da gibt es ja das beste Beispiel, ist ja Frankreich, wegen Zentralstaat, nicht
wahr?
Und sogar zentrale, sagen wir mal, öffentliche, sagen wir mal, Ministerium für Sprache oder wie das da heißt.
Ja.
Wie heißt das
nochmal? Haben Sie sehr gut auf den Punkt gebracht.
Also da wird ja von oben, also vom Zentralstaat aus vorgegeben, wie Sprache funktioniert.
Ja, vom Kaiser.
Vom Kaiser selbst, von Napoleon.
Ja.
Und das ist natürlich hinderlich, weil wenn man eine klare, genormte Sprache erstmal anschlagt, dann gehen da natürlich die regionalen, sagen wir mal, Verzweigungen ein bisschen dörren, ein bisschen ein, nicht wahr, Herr Eisenbach?
Ja, Sie haben recht.
Ist ja nur ein Beispiel. Was haben Sie noch?
Ja.
Haben Sie?
Nee, stimmt.
Ja, sag ich doch. Können Sie können Sie verschiedene Dialekte, Herr Eisenbart?
Ich?
Ja.
Sprechen
Sie fließend noch mehr als Eisenbart?
Ja.
Was zum Beispiel?
Sächsisch.
Sächsisch?
Ja.
Naja, dann hauen Sie mal einen raus.
Das ist mir jetzt unangenehm.
Ach so?
Ja, das ist mir jetzt unangenehm. Ich bin zwar für Dialekt sprechen, aber...
Aber nicht
fremde, von mir.
Nicht fremde Zungen.
Nee.
Schade.
Das ist mir jetzt unangenehm. Ich wollte heute eine Spezialistin eigentlich ins Studio einladen. Für Sächsisch und Berlinerisch. Aber die hatte keine Lust. Wir bleiben noch kurz in Bayern. Wir hören von unserem lieben Freund... Michael Schmidt, der uns immer die herrlichen Possen von Professor Wieser geschickt hat.
Ah ja.
Schon länger nicht mehr, aber wir freuen uns auf ein Lebenszeichen von ihm. Er hat in Ostniederbayerisch einen kurzen, wirklich sehr kurzen aufgenommen. Und danach vielleicht die Grumbeere.
Die Grumbeere?
Von...
Das war wieder so eine Abhandlung von Herrn Knieps.
Ja. Gut, dann machen wir das doch.
Ja, gerne.
Ostniederbayerisch von Michael Schmidt. Und das vorhin war übrigens, viele haben es erkannt, Julia Kubik.
Ja.
Mit, muss kurz schauen, Ostschweizer Dialekt war das.
Schweiz übrigens auch gutes Beispiel, nicht wahr?
Ja.
Warum Schweiz, in Europa, glaube ich, einer der Länder mit den fest verwurzelt sind. Ich glaube, 87% der SchweizerInnen sprechen Dialekt.
Ja.
Sogar mehr als das Standarddeutsch.
Ja, Alemannisch, ne?
Ja, verschiedene Schweizer Dialekte.
Ja. Einfach.
Dialekt ist quasi oft im Schweizer Sprachraum der Standard, mit dem man kommuniziert. Ja. Und es wird eine der Theorien, ich habe ja versucht herauszufinden, was hält Dialekte.
Ja, sie sind tief reingegangen, sie sind eingetaucht ins
Rabbit Hole. Und da ist auch wieder allgemein in Süddeutschland ist der Dialekt verwurzelter im Alltag als in Norddeutschland.
Ja.
Und eine Theorie ist, dass die Bergigkeit der Landschaft, nicht wahr, die Geografie, nicht wahr, auch ausschlaggebender Faktor ist, wie Dialekte sich halten können.
Ja, weil man mehr unter sich bleibt.
Weil man mehr unter sich bleibt.
Und nicht komisch angeguckt wird.
Ja. Und man ja auch mehr, glaube ich, mehr regional, also so lokal patriotisch denkt.
Ja.
Nicht wahr? Weil das Dorf zwei Täler weiter,
ja,
das sind ja vielleicht komische Menschen.
Ja, wie bei, also zum Beispiel.
Die sprechen auch so komisch.
Ich kenne mich da aus mit der, also so Grenzgebiete.
Ja.
Dreifrankenstein ist ja hier um die Ecke.
Ja.
Ne? Da ist quasi, da ist ein Punkt,
ja,
der ist genau, da ist Unterfranken, Oberfranken und Mittelfranken kommen da zusammen.
Ja.
Und da, wenn man so über die Grenze drüber, da gibt es manchmal nur so Vokalverschiebungen.
Ja, ja.
Und da möchte ich auch noch mit Ihnen später drüber reden, wie man Sprache konserviert, Sprachentwicklung konserviert, ja, in Dialekten. Da ist zum Beispiel, da wird oft nur unterschieden, ob ein A oder ein E in dem Wort ist.
Ja.
Zum Beispiel im Mittelfränkischen sagt man da Armer.
Armer ist ein Eimer?
Ja. Und im Unterfränkischen sagt man nicht Armer, sondern Emer.
Emer. Stimmt, da haben Sie recht. Das stimmt.
Das
klingt sofort unterfränkisch.
Es gibt ganz, ganz viele Wörter, die sich nur unterscheiden durch ein A und E,
ja,
zum Beispiel.
Also die Dialekte unterscheiden sich dann
nur durch einen Vokal.
Ja, durch dasselbe ein Vokal. Wort. Es hätte ja auch sein können, dass ein Wort,
ja,
dass ein Armer und ein Emer zwei verschiedene Worte sind, die sich nur... Also verstehen Sie,
ja,
Sie haben es nicht ganz präzise... Aber Sie
haben mich trotzdem
verstanden.
Obwohl ich Dialekt gesprochen habe.
Das ist die Zauberkraft des Dialekts.
Ja. Jetzt kommt auf jeden Fall Michael Schmidt. Wir freuen uns und dann sind wir nach der Grumbeere wieder da für Sie.
Da bin ich durchs Durlaus durch und auf Blässaffe beim Zaun geschehen hat.
Wenn man in der Eifel aufwächst oder auch nur lange genug dort verweilt, um nicht nur Besucher, sondern Teil einer kratzigen, widerständigen Sprachlandschaft zu werden, dann bemerkt man irgendwann, oft erst beiläufig und dann, mit wachsender Zuneigung, dass die Kartoffel dort nicht einfach Kartoffel heißt, sondern Grumbeere. Ein Wort, das wie ein Fundstück aus einer älteren Erdschicht der Sprache wirkt. Rau, rund, ein wenig verschroben und doch so selbstverständlich im Mund derer liegt, die es benutzen. Als habe es nie etwas anderes gegeben, als sei es immer schon genau dieses Wort gewesen, das zwischen Acker und Küche, zwischen Keller und Kochtopf, zwischen Kindheit und Erinnerung hin und her wanderte und dabei eine leise, aber beharrliche Identität formte, die sich nicht aus großen Erzählungen speist, sondern aus der täglichen Wiederholung kleiner, scheinbar unbedeutender Benennungen. Denn Dialekt, und das zeigt sich an kaum einem Gegenstand so deutlich wie an der Kartoffel, ist weniger eine Abweichung vom Hochdeutschen als vielmehr ein Gedächtnis der Regionen, ein Speicher aus Lauten, Bildern und Bedeutungen, in dem sich Klima, Boden, Geschichte und soziale Nähe abgelagert haben, sodass Grumbeere in der Eifel nicht nur eine Knolle bezeichnet, sondern zugleich die Erinnerung an steinige Felder, an mühseliges Auflesen, an Vorratskeller, in denen der Winter wie Erde und Keimlinge roch, und an Küchen, in denen einfache Gerichte den Rhythmus des Jahres mitvollzogen. Während in anderen Gegenden Deutschlands etwa von Erdapfel, Grundbirne, Potaten oder Knollen gesprochen wird, jeweils andere Landschaften, andere Arbeitsweisen und andere kulturelle Selbstverständlichkeiten in die Sprache eingesickert sind, ohne dass man sie noch eigens benennen müsste. So wird die Kartoffel, dieses unscheinbare, globale, millionenfach produzierte Nahrungsmittel, im Dialekt plötzlich wieder lokal, verletzlich, ortsbezogen eigen, weil sie ihren industriellen Namen verliert und stattdessen in eine Wortform schlüpft, die nicht aus dem Lateinischen oder Französischen stammt, sondern aus dem Mundwerkzeug einfacher Leute, die tastend, hörend, erlebend und verformend ein Wort an ihre eigene Wirklichkeit angepasst haben, bis aus der fernen Patata eine Grumbeere werden konnte, deren Klang schon das Unregelmäßige, Erdige und Unperfekte in sich trägt, so dass man beim Aussprechen beinahe meint, die schiefe Form der Knolle selbst auf der Zunge zu spüren und die leichte Sprödigkeit der Schale zwischen den Zähnen zu hören. Interessant ist dabei weniger die etymologische Korrektheit dieser Wörter als ihre emotionale Topographie, denn wer Grumbeere sagt, sagt fast immer mehr als nur Kartoffel. Er sagt Kindheit, Herkunft, Zugehörigkeit und er sagt es oft, ohne sich dessen bewusst zu sein. Während der Hochdeutschsprechende zwar verstanden wird, aber doch immer ein wenig wie ein Besucher klingt, der den Ort korrekt beschreibt, so dass sich im Dialektwort eine soziale Nähe bündelt, die nicht argumentiert, sondern voraussetzt, die nicht erklärt, sondern einlädt und die in einem scheinbar banalen Substantiv einen ganzen Mikrokosmos von Erfahrungen aufruft, der sich gegen Vereinheitlichung sperrt, gerade weil er so unspektakulär daherkommt. Vielleicht liegt darin auch die stille Widerständigkeit der Dialekte, dass sie nicht in Manifesten auftreten, sondern in Küchengesprächen, nicht in Parolen, sondern in Einkaufszetteln, auf denen Grumbeere steht, wo Kartoffeln gemeint sind, und dass sie gerade dadurch den globalen Tendenzen zur sprachlichen Glättung etwas entgegensetzen, das nicht donnernd, aber beharrlich ist, weil jedes Kind, das dieses Wort hört und übernimmt, eine kleine Linie der Kontinuität weiterzieht, ohne es zu merken, und damit eine Form von kulturellem Gedächtnis stabilisiert, die nicht archiviert, jedoch gelebt wird, die nicht bewahrt, sondern benutzt wird und die gerade im täglichen Gebrauch ihre Legitimation findet. Am Ende zeigt die Grumbeere, wie sehr Dialekt weniger ein Sonderfall der Sprache als ihre eigentliche lokale Basis ist, denn hier wird nicht normiert, sondern geformt, nicht verwaltet, sondern ausprobiert. Und während das Hochdeutsche die Kartoffel in ein überregionales System einordnet, das Verständigung ermöglicht, aber Eigenheiten nivelliert, hält der Dialekt sie fest in einem Netz aus Lauten, das so eng mit Ort und Alltag verknüpft ist, dass man die Knolle kaum nennen kann, ohne unbewusst auch die Landschaft mitzubenennen, aus der sie stammt, so dass jedes Dialektwort letztlich ein kleines Archiv der Welt ist, in der es entstanden ist, und die Grumbeere damit nicht weniger als ein essbarer Beweis dafür wird, dass Sprache immer auch Boden unter den Füßen ist.
Ja, Herr Knieps hat sich in den Boden hinein geschraubt und hat zutage gefördert, quasi in die Mine Kanarienvogel hinein. Und sich im Dreck gesuhlt und dann aber auch schöne Dinge hervorgezogen.
Ja.
Ich hab's immer nicht geschafft. Herr Eisenbart, kurz.
Pfannkuchen.
Was? Oh. Nochmal?
Pfannkuchen.
Dutsch.
Dutsch.
Pfannkuchen.
Dann machen wir den bitte aus hier.
Ja.
Pfannkuchen.
Omelett.
Was?
Omelett.
Hammerlette.
Hammerblitz.
Ja, aber interessant, da sieht man, dass
das ist jetzt Baden-Württemberg, weil
dass es unterschiedliche Wortstämme auch aufgreift,
nicht wahr? Unterschiedliche Sprachherkunft. Also ja. Das war jetzt natürlich Baden-Württemberg und wirklich so der südwestliche Rand,
aber sind
wo
Sie,
es dann schon in Richtung Omelette geht.
Ja, genau. Sind Sie von Ost nach Westen gewandert?
Ja.
Ja, sehr spannend, nicht wahr? Da sieht man das Französische.
Ja.
Kommt dann...
Und auch hier unten das Alemannische.
Kannerblitz.
Wie?
Kannerblitz.
Können Sie deutlicher...
Amlet.
Ja,
haben Sie den lieben Herrn da mit gepiesackt, während er das aufgenommen hat? Machen Sie nochmal bitte.
Amlet.
Es ist, als ob Sie den AfD auf eine Folterbank gesperrt hätten. Warum macht man das? Warum kann man sich nicht neutral reden lassen?
Nein, wir haben ja auch nicht ewig lang Zeit und wir müssen da 200 Wörter von denen da durchprügeln, jeden Tag in einer anderen Ortschaft. Die machen das freiwillig, die haben sich freiwillig gemeldet, aber die müssen da auch mal was leisten.
Gab es wenigstens was zu essen dann für die?
Ja, wenn sie sich was mitgebracht haben.
Was gab es zum Beispiel?
Na, was haben Sie heute gegessen? Spucken Sie es auf.
Omelette?
Ja, genau. Was lecker? Was lecker?
Dummies.
Was?
Omelette.
Ja.
Dummies.
Was?
Dummies.
Das ist ganz was anderes. Das ist
ganz anderes.
Haben Sie den eigentlich gesehen, den Film?
Amlet.
Von Chloe Zhao. Haben Sie den gesehen?
Amlet.
Sehr beeindruckender Film mit Paul Mescal und Sie wissen schon, geht zum Shakespeare und sein berühmtestes Stück.
Amlet.
Unglaublich beeindruckend und wirklich auch geht an die Substanz. Sehr, sehr traurig. Jessie Buckley spielt wie eine junge Göttin. Ich habe noch was anderes, ein anderes Wort für Sie und ich bin sehr gespannt, ob Sie es herausfinden. Wir sind jetzt wieder in Bayern. Falls Sie da selber mitarbeiten oder sich selber das einmal angucken wollen, gehen Sie auf dialekte.schule.bayern.de/Sprachatlas. Da können Sie dann nach aller Herzenslust sich durchskippen. Da haben Sie eine Bayernkarte, eine interaktive, und können da einfach sich munter durchklicken. Hören Sie hier mal rein.
Finster.
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 Was ist das?
Das ist oberbayerisch, oder?
Ja, was ist das? Um worum geht's?
Ja, um Düsterkeit.
Nein.
Finster. Fenster.
Finster.
Finster. Ja.
Finster.
Fenster oder Finster?
Mm-mm.
Gar nicht. Können Sie das mal
der Finster?
Können Sie mal in den Norden klicken?
Dorster.
Dorster.
Donnerstag.
Ach, Donnerstag.
Ja.
Finster ist Donnerstag.
Ja.
Der Finster.
Ja, da ja.
Finster.
Fenster.
Finster.
Ja, wir haben uns getroffen am Fenster.
Ja, am Finstag.
Da ist ja gerade in Bayern, wenn Sie sagen, ja, ich habe mich mit meiner Schulkollegin
ja.
am Fenster getroffen, da ist ja, ja dann der Ärger schon vorprogrammiert.
Ja, das ist doch, da merken Sie mal, wie das auch, es kommt vom fünften Tag,
ja,
vom griechischen Pempte.
Der Fünfte.
Pempte.
Pempte. Finster.
Finstag. Pempte.
Interessant.
Pempte. Merken Sie, wo das wie es da durcheinander
ja,
geht
ja,
und wie
ist,
Sie aber auch wie Sie da oft wirklich nur so kleine Strecken zwischen zwei Dörfern haben, in denen für ein und dasselbe Wort völlig unterschiedliche also Verlautbarungen ja. dann kundgetan werden.
Und lassen dann sagen Sie uns doch mal in Bayern, was haben wir denn so für diese, wie heißt das, Sprachfamilien? Also jetzt zum Beispiel, es gibt ja das Bayerische.
Der Dialektfamilien, sagt
Dialektfamilien,
man schon
auch. Alemannisch, ja. nicht wahr? Das ist das, was alles, was im Westen ist?
Ja, das muss man differenzieren.
Das muss man differenzieren.
So, ja, es gibt Alemannisch, das Alemannisch im naja, da Lörrach, noch in Baden-Württemberg.
Ja.
Geht dann aber rüber bis in die Schweiz.
Ja, genau.
Und da, das ist dann eine Sprache, eine Dialektfamilie.
Ja.
Aber in ganz unterschiedliche.
Aber zum Beispiel in Bayern ja dann auch, oder? Das
ja.
Bayerische Schwäbisch ist ja dann auch, gehört zum Alemannischen, oder nicht?
Ja.
Und auch das Allgäuerische zum Beispiel.
Ja.
Und dann gibt's da so eine Grenze und das geht ja in Österreich dann auch so rein.
Ja, zum Beispiel die Apfelgrenze. Sagt Ihnen das
nee,
was?
Nee.
Das ist die demarkiert quasi die zweite Lautverschiebung, die in der hochdeutschen Sprache stattgefunden hat.
Ah ja.
Gibt die erste Lautverschiebung.
Ja.
Die 1000 vor Christus stattgefunden
so
hat.
So früh da.
Vom Ur ins Prä. Germanische.
Mhm.
Also aus dem Indogermanischen hat sich das herausgelöst. Indogermanische, da sind sehr, sehr viele Sprachen, die es heute noch gibt, sind da draus hervorgegangen.
Ja.
Englisch zum Beispiel, Dänisch, Niederländisch.
War das nicht auch Persisch auch?
Ja.
Indogermanisch, nicht wahr? Das geht ja bis ganz weit in den Osten rein.
Ja, richtig.
Geht es nicht sogar bis nach Indien rüber? Ist nicht Sanskrit auch indogermanisch? War da nicht was?
Ja.
Wild.
Ja.
Wild, da muss es mal irgendwie eine gemeinsame
Ja, eine Völkerwanderung.
Eine Völkerwanderung.
Man rechnet das immer in Völkerwanderungen, weil man geht von einer gemeinsamen Sprechergemeinde aus, von einer Kohorte,
ja,
die sich dann dementsprechend verteilt hat. Das geht natürlich, kann man sich nicht so vorstellen, dass man gesagt hat, jetzt zum Beispiel 5000 vor Christus treffen wir uns alle am Pfingsttag und laufen einfach da runter,
ja,
nee, zum Beispiel. Sondern
das ist eher wie so ein Farbeimer, den man auskippt, ne?
Ja, oder zumindest, also es gibt eine, man kann sich vorstellen, es gibt eine gewisse Population, die sich entwickelt und die sich in irgendeiner Form, die nach Nahrung sucht, die dann irgendwann, es werden so viele, dass die sich ausbreiten, auf Suche nach neuem Lebensraum, neuer Nahrung. Weil wir ja alle aus nomadischen Völkern herausstammen,
ja,
wurden dann irgendwann
sesshaft.
Ja. Aber viel früher haben wir ja schon die Sprache
gehabt. Ja, das ist ja die große Frage, aber das ist dann scheinbar so.
Also das ist wohl so.
Weil wann fängt denn Sprache, kann man das zurückverfolgen?
Ja, kann man nur zurückverfolgen, indem man vergleicht. Indem man schaut, haben wir Schriftstücke? Und was können wir aus dem Sprachschatz, den es jetzt...
Schrift kam ja viel, viel später.
Ja, natürlich. Aber trotzdem kann man dann noch aus den Aufzeichnungen, die es gibt, aus der Forschung, kann man zum Proto-Germanischen, zum Indogermanischen, zu diesen ganzen Vorsprachen, das sind ja alles Modellsprachen,
ja,
können Sie sich jetzt vorstellen, vielleicht klang das so oder vielleicht haben, ja, die das so, das Wort zu dem und dem gesagt.
Aber man weiß es nicht.
Weiß man nicht. Es ist letztendlich auch viel Konstruktion und viel...
Es ist eine Annäherung.
Ja, aber mit den Sprachen, die da entwickelt wurden oder die da, von denen wir ausgehen, die erklären am allerbesten die Entwicklung, die die Sprache dann genommen hat,
ja,
oder die verschiedenen Sprachen genommen haben. Man schaut einfach, wo sind die Ähnlichkeiten, wo, wenn wir zurückgehen, von welchen Lautverschiebungen können wir sicher ausgehen, dass sie stattgefunden haben, welche sind wahrscheinlich, dass sie stattgefunden haben. Es gibt einen sehr schönen Instagram-Kanal, ich kann jetzt natürlich, weil ich es nicht aufgeschrieben habe, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wie er heißt, aber der erzählt dann quasi so, der sagt jetzt zum Beispiel Arthur, 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 Apfel, Apfel, und irgendwann verstehen sie Apfel, aber am Anfang haben sie es gar nicht verstanden und da steht immer dabei, wann das so gesagt wurde.
Ja.
Also es wird, und dann kann man sich davor hinstellen und sich denken, könnte es das Wort sein, so wie Sie vorhin geraten haben?
Ja, also liebe ZuhörerInnen, wenn Sie mal so gar nichts zu tun haben und Ihnen wirklich, also wenn Sie wirklich gar nichts anzufangen wissen mit Ihrer Zeit, dann können Sie ja mal auf Instagram nach Apfel suchen.
Ja, oder After.
Die Schälei. Das meiste ist Elei ein Schmäh. Ich Elei ein Lug. Sind ja eher als ein Schmähtantler, eher als ein Lugendschippel. So eine ist ein Geschroer und das andere ein Gesums. Und das meiste sowieso ein Klump und das andere ein Graffel. Ich Elei ein Graffel, ich Elei ein Klump. Ich Elei ein Graffel und ein seltenes Klump. Und ich Elei als ein Schmäh. Was hast du denn da im Auge? Eisch Elei ein Grecken. Was hast du denn da am Schuch? Eisch Elei ein Klachel. Was schwimmt denn da in der Suppen? Eisch Elei ein Haar. Was hast du denn da im Kopf? Eisch Elei, Stroh. Ich Elei ein Graffel, ich Elei ein Gesums, ich Elei ein Grecken, ich Elei ein Klump, ich Elei ein Klachel, ich Elei ein Geschroer. Ah, ich Elei, Stroh. Gott sei Dank, sei froh, alles kein Stress. Also schwitz kein Wettex und mach bitte kein Wirbel. Lahn dich einmal zurück und reg dich bitte nicht auf. Lahn dich zurück und vergiss nicht aufs Schnaufen. Lahn dich einfach zurück, zäh fix. Das meiste ist eh alles Leid zum Wissen und das Mehrigste ist Leid zum Tun oder eben zum Lassen. Also lass gut sein und steiger dich nicht allmal so ein, um Gottes Christi Willen. Es ist Elei ein Graffel, ist Elei ein Gesums, ist Elei ein Grecken, ist Elei ein Klump, ist Elei ein Klachel, ist Elei ein Haar. Seid echt froh, Herrschaftszeiten. Wir sind ja alle ein Haar in irgendeiner Suppen. Wir sind ja alle ein Grecken. Schnecken in irgendeinem Auge. Wir sind ja alle ein Blinddarm in irgendeinem Bauch. Wir sind ja alle ein Strichpunkt in irgendeinem Buch. Wir sind ja alle ein Klachel auf irgendeinem Schuch. Ich bin ja alle in irgendeinem Kopf als Stroh. In irgendeinem Kopf als Gesums und Geschroh. Sei mir recht froh. Alles nicht der Rede wert.
Vulgärlatein?
So, warten Sie noch kurz. Ja? Ich wollte Ihnen noch kurz was sagen. Die erste Lautverschiebung hatte ich Ihnen schon gesagt, ungefähr 1000 vor Christus. Das sind aber 600 nach Christus. Ja? Das sind da ja kam ja schon die zweite Lautverschiebung.
Aber das sind ja nur 400 Jahre.
Das sind 1600 Jahre.
Ach so, sorry.
1000 vor und ja, 600
das,
nach.
Das kaufe ich ab. Da kaufe ich die Lautverschiebung
und jetzt,
ab.
Ja. Jetzt kommt nämlich die Apfel-Apfel-Grenze.
Ja.
Und da können Sie nämlich im Mittelgebirge ungefähr können Sie eine genaue Linie ziehen.
Ja.
Nördlich davon sagt man Appel.
Ja.
Und südlich sagt man Apfel. Wenn Sie jetzt nach Hamburg gehen, da sagen die ein Appel und ein Ei.
Ja, richtig.
Oder ich habe mir einen Stein gestoßen. Im Süden passiert das eher nicht. Also südlich von... und zwar am... an der Benrather Linie, so heißt es.
Ja.
Benrather Linie. Und wissen Sie, wo man das auch festgestellt hat?
Ich weiß, wo man das auch festgestellt hat. Das hat man im Auto festgestellt. Wenn man einmal quer von Deutschland, von Hamburg zum Beispiel, nach München fährt, dann merkt man an dieser Grenze, an dieser Demarkation, die Sie gerade so schön beschrieben haben, nördlich davon läuft kein Phil Collins und südlich läuft Phil Collins
im Radio. Genau.
Die Phil Collins Scheide.
Ja. Und wissen Sie, wo das auch war?
Wo?
Im Lanzenblatt von Wurmlingen.
Was?
Im Lanzenblatt von Wurmlingen. Das ist mit Keilschrift ein archäologischer Fund.
Und da stand drin, wie man Worte ausspricht.
Da haben Sie schon, da können Sie feststellen, dass da schon die zweite Lautverschiebung stattgefunden hat.
Aber wodurch kann man im Geschriebenen, also man hat früher geschrieben, wie man gesprochen hat, nicht wahr?
Ja.
Stimmt.
Gab ja kein Normdeutsch. Ja. Kam ja dann irgendwie, und das ist ja das Nächste, aber wir sprechen viel zu viel Theorie.
Ja,
aber
Praxis.
Mal darüber reden, dass das Konservatismus in der Sprache ziemlicher Humbug ist.
Sie meinen, dass es, also die Idee, nur dass wir das, Sie meinen die Idee, dass man etwas, dass man Sprache fest einführen
Dass man es festhalten muss, dann dass man jetzt sagen muss, jetzt so muss die Sprache sein.
Aber es gibt
wie ja manchmal. Die Grimms manchmal. Zum Beispiel.
Die Grimm?
Die Grimms.
Achso, die Grimms.
Die Grimms.
Ja, stimmt, ja.
Die Grimms 2. Jetzt wird zurückgegrimmt. Jakob und Wilhelm Grimm,
ja,
die dann beiden. Gesagt haben, die haben eher einen Wortschatz gemacht.
Ja.
Die haben ein Lexikon, Wörterbuch der deutschen Sprache gemacht. Aber dann zu sagen, wir machen jetzt einen Kongress, wo wir sagen, so schreiben wir jetzt und nicht anders, das ist, das können sich nur die Deutschen ausdenken. So was Perverses.
Das gibt's aber schon woanders auch.
Ja. Hier, pipapo.
Ja.
Hier, wir haben also so viele Völker wie in Deutschland, so viele Sprachen und so viele Sprachwirklichkeiten.
Das ist ja tatsächlich, es gibt ja auch, wir kennen ja alle, im geschriebenen Deutsch ist es ja auch relativ eindeutig. Da war sozusagen eine große, weiß ich nicht, Big Bang der verschriftlichen Vereinheitlichung war ja die Lutherbibel, könnte man sagen.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Und aber im Gesprochenen gibt es das auch. Aber ich habe leider den Namen vergessen. Aber es wurde irgendwann, hat sich ein Germanist gedacht, jetzt sagen wir mal den Theaterleuten, wie sie Worte auszusprechen haben.
Ja.
Und dann wurde das sozusagen die erste Lautfestschreibung der hochdeutschen Sprache.
Wird ja heute noch gerne in der Linguistik einfach beigebracht, wie jetzt Normdeutsch, wie man was ausspricht. Auslautverhärtung und so.
Aber es gibt eben auch, das ist ja dann, man sagt ja die Dachsprache.
Ja.
Das wird quasi Deutsch, wäre die Dachsprache von all diesen Varietäten, die Sie hier vorgestellt haben. Das ist ja bei uns hier in den Ländern, in denen das die Lands, die offizielle Sprache ist, nicht wahr? Die Amtssprache. Da ist es klar, das ist Deutsch die Dachsprache. Aber es gibt ja auch deutsche Dialekte außerhalb dieses Sprachraums.
Ja.
Und da sind dann ja die Eigenheiten viel, viel konservierter, nicht wahr?
Ja, korrekt.
Zum Beispiel in Russland Deutsch.
Ja.
Oder in
Siebenbürger Deutsch.
Pennsylvania.
Yes, Pennsylvania Dutch.
Pennsylvania Dutch. Und da kann man dann ja auch forschen, oder? Kann man da nicht einfach auch ein bisschen zurückhören sozusagen? Und da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel, ich habe mich gefragt, wie findet man denn raus, wie Latein ausgesprochen wurde?
Ja, können Sie zurückhören, ja.
Dann kann man nämlich nach Rumänien gehen.
Ja.
Und Rumänisch scheint dem Vulgärlatein am nächsten zu sein, laut Forschung.
Ja.
Und man kann, habe ich das erzählt in der Sendung? Man kann.
Was denn?
Man kann.
Erzählen Sie es erst.
Man kann herausfinden, wie Latein ausgesprochen wurde. Dadurch, die haben ja wahnsinnig viel aufgeschrieben wiederum, die alten Römer. Unter anderem haben die auch Kommentare oder Reden aufgeschrieben, die sie gehalten haben.
Ja.
Und dann hat man zum Beispiel den Fall, dass ein Redner sich auf einen anderen Redner bezieht und ihm quasi falsche Aussprache vorwirft und beschreibt, wie die falsche Aussprache das klingt, dass zum Beispiel irgendwelche bestimmten Buchstaben immer besonders gedehnt
das ist ja No-Go, gesprochen
wäre. Das heißt, man kann dann daraus deduzierend sagen, dass dann
das ist ja No-Go, ne?
Ja.
Wenn man im Podcast sagt, du hast das falsch ausgesprochen zum Beispiel, da hagelt es dann Kritik in den Kommis. Bewerten Sie uns gern auf iTunes.
Spannende Themen, aber Sie haben noch einen Text, den Sie mit...
Ja, nee, ich würd Ihnen gerne noch ein kleines Rätsel stellen. Mhm. Ein Zuhörer aus Köln hat uns einen Satz eingelesen. Ich möchte, dass Sie ihn mir übersetzen. Vielleicht nach dem nächsten Text.
Ja.
Haben Sie einen Wunschtext?
Machen Sie doch mal den Prucker. Sollte einer dabei sein, hoffentlich.
Kommt.
Da hat nämlich dann unsere Sprecherin Verena Schmidt.
Ja, liebe Grüße.
Hat einen schönen Dialekt aufs Parkett gezaubert, würde ich sagen.
Freut mich sehr. Liebe Grüße jetzt an der Stelle. Bitteschön.
Dialekt ist eine bewusstseinseinschränkende Sprache und führt zur ausbleibenden Chancenverwertung und so zum nicht verwirklichen können vieler Möglichkeitsformen.
Hör uns, du Burebellrebel. Nimm bei dem Rhein-Lewensding fort vom Stohl, sonst kriegst du der Pips.
Also ich glaube, es geht darum, dass jemand, ein Frechdachs, vor dem Scheunentor steht und der Bauer will aus der Scheune rausfahren. Und wenn dieser Frechdachs nicht bald weg ist, dann kriegt er Masern.
Ja, völlig, völlig richtig. Hier kommt die Auflösung.
Hör uns, du Burebellrebel. Nimm bei dem Rhein-Lewensding fort vom Stohl, sonst kriegst du der Pips. Übersetzt, in etwa, hör mal, lieber Nachbar aus den ländlichen Gebieten rund um Köln, vielleicht solltest du bei diesem Regen nicht auf diesem Stuhl aus Stahl sitzen, sonst holst du dir noch eine Erkältung. In diesem Sinne, Alaaf.
Ja, da merken Sie,
dass... Aber ich war nah dran.
Sind Sie wirklich sehr nah,
Die Agrikultur habe ich herausgehört, die Verkältung, nicht wahr, der medizinische Schluss.
Ja.
Und dass man vielleicht eher besser da weg soll.
Ja.
Naja.
Gut gemacht. Ich habe jetzt noch den... Moment. Hier. Während ich meine Gitarre stimme.
Ja, genau. Ich wollte Sie gerade ermahnen, dass wir heute... haben heute einen wichtigen
Song zu
spielen.
Müssen Sie nicht, hören Sie auf zu reden, damit ich die Anmoderation mache. Hier kommt jetzt ein Text von Jasper Nikolaisen, der auch ein lieber Bekannter dieser Sendung, und er hat ein Gedicht auf seine Heimat geschrieben in Mundart. Bitteschön.
Kiel, bei dir war ich geburtsmäßig am Ziel. In deiner Holzenstraße habe ich mein erstes Holzen getrunken. In deiner Muthesius-Schule habe ich nix gemacht. Das war meine Mutter, die hat mich im Bauch mitgebracht. Vor deiner Nikolaikirche steht der Engel von Barlach. Ich habe mir so über Comics von Werner abgelacht, bröselmäßig, Semmelverlach. Du hast ne Förde, ne Marine, ne Werft und ein Seehundbecken. Dort drin 1990 das berühmte Wrestling-Match Barschel-Engholm, unentschieden. Anders als der Zweite Weltkrieg, da haben sie die Nazis schön mit Bomben eingedecken, die denn so barschelmäßig am Verrecken. Olympia, Segeln, Kieler Woche, Hausbesetzer, Hansa 48, Rollenspiel-Unikon, Literatur, Zeitung, Schnipsel, Garden, heiß auf Türkisch Sohn. In dir ist viel los, aber nix so richtig. Immerhin auch keine AfD, ist ja wichtig. K-I-E-L und das L steht für lustig. Du bist die okaye Stadt mit der Schiffshorn, Möwen und Platschnack-Akustik.
Mein Name ist Walter Neistecker und ich bin Nürnberger Taxifahrer. Bin von den zwei Teutis da, von den Hochintelligenten im Studio gefragt worden, was für mich Heimat ist. Heimat ist für mich eine Tür. Oftmals sind da zwei Nullen oder ein H drauf. Da kommst du rein, sperrst die Tür zu, setz dich, nimmst dir vielleicht ein wenig Zeitung mit, aus Sicherheitsgründen Klopapier, falls keins mehr vorhanden ist. Setz dich hin und hast die Ruhe pur. Das ist für mich Heimat.
Okay.
Der den Habermas, Jürgen Habermas, der den Habermas, Chuck Norris, Chuck Norris, du bist nichts in geistiger Größe gegen Habermas. Hast die Haare schön, Jürgen, Jürgen Habermas. Du hast die Brille schön, Jürgen Habermas. Erklär mir Dialektik, Jürgen Habermas. Ich kann nur kämpfen und Karate, aber denk. Kann ich nicht, Jürgen Habermas. Musste ich sterben, um dich zu treffen. All die Mails kamen zurück. Du warst out of office. Dabei hätte ich deine kritische Schule gebraucht. Beim Karate. Versetzte mir einen großen Schlag, Jürgen Habermas, dass du dich niemals bei mir vorstellst, Jürgen Habermas. Sie machen nur Witze über mich, sie sagen, Chuck Norris ruft mich Jürgen Habermas an, Jürgen Habermas ruft Chuck Norris an und dann lachen sie hämisch, dabei war es doch andersrum. Dieser Witz entbehrt jeglicher Grundlage. Chuck Norris. Thank you. Mann, Chuck Norris, der letzte Philosoph, Jürgen Habermas, Jürgen Habermas, Jürgen Habermas, Jürgen Habermas, wir messen hier mit zweierlei Maß, es gibt Chuck Norris und es gibt Jürgen Habermas. Ja, das sind zwei Pole auf dem Jürgen Habermas Band.
Kennen Sie den? Wie viele Klimmzüge kann Jürgen Habermas? Keinen. Wie viele Axiome hat Jürgen Habermas während seines Studiums aufgestellt? Alle. Die UdSSR ist nicht zusammengebrochen. Sie hatte Angst vor Jürgen Habermas und hat sich selber K.O. gehauen. Wie viele Seiten hatte die letzte, wie viele PDF-Seiten hatte das E-Book vom letzten Buch von Jürgen Habermas? Sehr viele. Oder kennen Sie die Geschichte, wo ich mit Theodor unterwegs war, auf der Mofa? Und wir wollten noch Jürgen abholen. Adorno, ne? Theodor V. Adorno.
Ja,
der alte, Wiesengrund.
Ja, ja.
Der war bei mir hinten auf der Mofa.
Es gibt aus diesem Schlag Mensch, gibt's auch niemand, gibt's jetzt niemanden mehr, oder?
Ja.
Fällt Ihnen noch jemand ein aus der Frankfurter Abteilung? Ist Sloterdijk, gehört er da? Nee.
Nein.
Sloterdijk gehört da nicht rein, ne?
Nein, ich kenne niemanden persönlich. Aber Daniel Pascal Zorn wartet schon drauf, als der nächste Intellektuelle Deutschlands ausgerufen zu werden. Kennen Sie den eigentlich? Wie viele Klimmzüge kann Daniel Pascal Zorn? Keinen. Auch keinen. Kennen Sie den? Wie viele Klimmzüge kann Uli C.? Keinen.
10.
Nein, die kann auch keinen.
Wie viele Klimmzüge kann Thea Dorn?
Sagen Sie es mir?
Keinen. Das ist ein lustiges Spiel.
Kennen Sie den? Wie viele Klimmzüge kann die UdSSR?
3?
Keinen.
Ja, ja, es sind zwei von uns gegangen, zur ungleiche, aber Gerd Knebel auch, ne? Also wollen wir nicht vergessen.
Wollen wir nicht vergessen,
wollen
ja.
Wollen wir nicht vergessen, Gerd der hat Knebel. Auch viel gemacht für den Dialekt.
Für den haben wir ja schon auch, heute haben wir auch schon gesungen. Ja, liebe ZuhörerInnen von Eisenbahn und Meisendraht, herzlich willkommen in der zweiten Stunde. Es ist kurz nach 17 Uhr, wenn Sie jetzt den Podcast hören, ist es eine Uhrzeit Ihrer Wahl. Wir haben gerade über das Lanzenblatt von Wurmlingen gesprochen, mit großer Freude. Zweite Lautverschiebung. Wir sind in dem Power-Thema Dialekt mitten drin angekommen und wollen jetzt nach über einer Stunde munterer Quasselei endlich mal darüber sprechen. Etymologisch, woher kommt das Wort eigentlich, Dialekt?
Ja, wissen Sie es? Es ist altgriechischer Eisenbahn.
Dia durch. Und leckt ist Partizip, ist quasi von leckere,
ja.
Von lesen.
Ja.
Also durchlesen. Man muss sich erstmal durchlesen durch den ganzen Schamott.
Ja, ist fast der Eisenbart. Dialektos ist ein griechisches Wort und bedeutet Gespräch.
Ja.
Redeweise. Oder mit jemandem reden. Dialekt.
Aber so. Sie haben
recht. Ja.
Und jetzt, um Ihnen das Thema mal ein bisschen klar zu machen, habe ich hier ein Wort für Sie und da dürften Sie mir gerne, wenn Sie es wissen, können Sie reinrufen zu Hause. Und Frau Meisendrath, Sie können auch reinrufen, wenn Sie es wissen. Hier kommt das Wort, bitteschön.
Holzgläum.
Ich wiederhole es nochmal.
Holzgläum.
Holzgläum.
Und Gläum.
Gläum, Gläum.
Gläum,
Gläum.
Holzgläum.
Holzwurm.
Holzgläum.
Holzleim.
Gläum.
Leim.
Gläum.
Klein.
Wurm. Holzgläum oder Holzhaber?
Haber? Holzmann. Haber.
Holzgläum oder Holzhaber?
Gläum. Gläum, Gläum.
Gläum und dann Hauer.
Kleben. Nee, hauen. Hauen? Und dann, hä?
Holzgläum.
Glauben.
Holzspalte.
Spalten, ach so.
Holzspalt?
Sagt man bei uns.
Holzspalten.
Spalten. Schon mal Holzspalten.
Spalten.
Gläum.
Oder dann
wo
wieder
kommt
Gläum.
Denn Gläum her?
Holzgläum.
Kleben. Kleben ist es.
Ja, aber wo kommt das her etymologisch? Das müssen Sie doch jetzt auch wissen.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Holzgläum. Also kleben einfach. Kleben ist spalten.
Ja.
Also hauen. Hauen oder hacken?
Ja, es ist alles andersrum.
Ja.
Also kleben ist spalten und hauen ist stechen oder was?
Ja, komm, was Einfacheres.
Das ist ein Quatsch.
Was Einfacheres. Ja. Bitteschön.
Stanz.
Stanz.
Sie lassen mich stanzen.
Stanzen.
Sie staunzen.
Staunzen. Stanzen.
Mucken sind oder ein Stanz.
Ah, eine Mucke. Ah,
der hat es verraten.
Er hat es verraten.
Dreckschwein. So, eins noch. Weil es so schön ist, das ist auch gut. Das ist gut. Ah ja.
Dachboden.
Dachboden.
Den.
Dielen.
Dülle.
Dachboden ist der Denner.
Voller Dele.
Dobratte. Obratte.
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 Korahus.
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 Kornhaus.
Kornhaus. Silo.
Koraboda.
Korabode.
Korahaus.
Korahaus.
Ja, also.
Ja, Sie haben es ja schon.
Dachboden.
Ja, Dachboden ist es, ne?
Getratboden.
Hätten Sie jetzt
Getratboden.
Mal, Sie hätten aber auch mal einfach sagen können, da haben Sie recht, Frau Meisen.
Sie haben gut Geige. Gemacht. Sie haben gut gemacht. Ja. Kornboden.
Dachboden.
Drohrboden.
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 Also da haben Sie wirklich eine unglaubliche Sprachvielfalt und da sind Sie jetzt nur in Bayern gewesen.
Das sind jetzt nur in Bayern. Aber wie gesagt, das haben wir schon festgestellt, Richtung Süden nimmt die Dialektvielfalt zu in Deutschland.
Ja.
Sie haben schon auch in den anderen Regionen, auch am stabilsten, nicht wahr? Also im Süden ist der Dialekt auch am stabilsten. Und wir haben hier in Franken eine der Regionen mit den meisten Dialektkontinuum.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Eisenbad. Also sie wechseln. Es gehört hier dazu, dass man relativ fließend Übergänge hat zwischen dem Hochdeutschen und dem komplett dialektisiert, nicht wahr?
Ja.
Und dass man dazwischen auch.
Das ist die Benrather Linie, Frau Meisendrath, über die wir schon gesprochen haben.
Ja.
Die Apfel-Apfel-Grenze, die dann die germanischen, westgermanischen Dialekte von dem damaligen Althochdeutsch abtrennt. Und aber das eine war eben Apfel, das andere Apfel. Kann man heute noch feststellen.
Und dann wollte ich noch über Code-Switching reden mit Ihnen.
Ja.
Also die Fähigkeit, eigentlich ja auch zwischen Sprachen in Sätzen, oder beziehungsweise die Fähigkeit, sondern wenn das passiert, dass sie plötzlich anfangen, die Sprache zu wechseln mitten im Satz.
Ja.
Das gibt's bei Dialekten auch.
Ja.
Dass man plötzlich, dass einen Satz beginnt und plötzlich ins Dialekt abdriftet.
Ja.
Und das,
zum Beispiel machen Sie mal vor.
Ich bin ja nicht so gut im Dialekt.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Machen Sie trotzdem mal.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, dass das Römische Reich wurde gegründet um 500 vor. Und dann standen die da und haben einfach dieses Römische Reich gegründet.
Ja,
zum Beispiel,
sehr schön. Das finde ich sehr schön.
Jetzt muss ich das auch wieder loswerden.
Ja.
Herr Eisenbart.
Ja, stimmt.
Herr Eisenbart.
Ja.
Ich kann es ja gar nicht eigentlich, ne? Ja, aber es ist ja auch, Sie wollten es nicht machen. Nee, und jetzt musste ich es machen für Sie. Mir
war es unangenehm.
Das war eine Riesenfrechheit.
Ich finde es immer noch unangenehm.
Ja, das ist, jetzt müssen Sie aber durch, Herr Eisenbart. Ja,
da gehe ich noch mal schnell in den Text rein.
Ja, da gehen Sie doch mal in den Text rein.
Dann fange ich jetzt auch zu Hamburger an. So schrecklich.
Das haben Sie ganz alleine zu verantworten.
Da müssen wir jetzt wirklich mal schnell raus. Sonst haben wir ein großes Problem. Hier kommt was auf Sächsisch, um uns einen neuen Floh ins Ohr zu setzen.
Quasi das Gegengift.
Und zwar ein, also Lyrik, tatsächlich volkstümliche Lyrik aus Sachsen. Ich freue mich sehr. Bitteschön. Ja.
Ich werde euch jetzt ein kleines Gedicht von Lene Vogt vortragen. Das war eine Leipziger Mundartdichterin. Und den Leuten in Sachsen wird ja nicht ohne Grund eine ganz besonders große Liebe zum Kaffee nachgesagt. Man spricht ja auch von Kaffeesachsen. Deshalb habe ich mich für das Gedicht Hymne an den Kaffee entschieden. Und das geht so. Der Kaffee ist für alles gut, belehrte mich Frau Krassen. Es gibt nichts, wo der nicht helfen tut, sie können sich drauf verlassen. Bei kalten Fiesen, Liebesweh, bei Kopfschmerz und bei Reisen, da ist ein Schlückchen Bohnenkaffee nicht hoch genug zu preisen. Im Leben gibt's keine Lache, wo der Kaffee-Date verfehlt sind. Der ältesten Leiter macht doch froh, wie lang sie auch schon auf der Welt sind. Und steht der Mensch vor einem Entschluss und kann sich schwer entscheiden, ein richtiger Kaffee-Iverguss wird sein Gehirne leiden. Solange noch mein Kaffeebot steht in der Ofenröhre, find ich die ganze Welt tipptopp, da schert mich gegen Meere.
Ja, wir sind wieder geheilt. Das ist doch schön.
Was sagen Sie?
Wie fanden Sie das jetzt, Frau Meisendraht? Ja, vielen lieben Dank übrigens an die Interpretin.
Fand ich gut.
Ja, müssen Sie jetzt nicht, dann müssen wir noch was hören, Frau Meisendraht. Nein, Sie also konzentrieren sich jetzt mal.
Ja
nee,
nicht.
Nee.
Sie bringen
nee,
mich ja dazu.
Dann kommt jetzt noch ein Text von Theobald Fuchs. Bitteschön.
Ich sage ja schon was, wenn es was zum Sagen gibt. Wenn einer blöd daherredet, irgendein Nazi-Geschmarri, dann denke ich mir oft, jetzt müsstest du was sagen. Aber dann sagt schon ein anderer was. Und ich muss selber auch nichts mehr sagen, weil das passt dann schon. Oder wenn einer seinen Hund in Spielplatz reinscheißen lässt, dann will ich schon gern was sagen. Bloß fällt mir dann ums Arschlecken so geschwind nichts ein. Und ich sag am Schluss gar nichts. Weil er dann schon wieder davor ist mit seinem bläden Köder. Aber passt schon. Weil bevor ich denk, hättest halt was gesagt, bevor ich mich ärgern muss, geh in mein Wirtshaus und hock mich hin und sag nix. Weil das Madler bringt mir sowieso mein Bier, ohne dass ich was sagen muss.
So gut.
Sind Sie wieder?
Bin ich wieder.
Gut.
Sie brauchen sich aber nicht beschweren, Sie haben es herausgefordert, Herr Eisenbart.
Ja, naja, ich wollte Sie ein bisschen foppen.
Ja, ja. Jetzt habe ich Sie gefoppt. Haha!
Ja, ich finde gerade bei diesem Text von Theobald Fuchs, aber auch durch den vorherigen Text, den auf Sächsisch, kam ganz gut zum Vorschein, dass man, dass das ja auch in Zungenreden ist. Frau Meisendraht.
Wie kommen Sie darauf, dass das in Zungenreden ist?
Naja, dass man, wenn Sie jetzt zum Beispiel so tun, als würden Sie Dialekt sprechen, dann spielen Sie ja was.
Mhm.
Dann spielen Sie ja jemanden.
Ja, dann
mit
dann.
Eigenschaften.
Ja, stimmt.
Mit bestimmten Wünschen.
Ja, es hängt ein bisschen so ein Paratext dran.
Ja, jetzt zum Beispiel bei dem Theobald Fuchs-Text.
Ja.
Das ist ja was, also was der jetzt geschrieben hat, das ist ja was, das würde er so nicht sagen.
Ja.
Was ja, wovon wir immer ausgehen, wir haben einen impliziten Autor.
Ja.
Wir haben eine Ich-Perspektive,
mhm,
die nicht unter keinen Umständen, sage ich mal, mit dem tatsächlichen Autor zusammenhängt.
Ja.
Aber noch, Noch eine weitere Verschlingung gibt's ja, wenn das Ganze in Mundart stattfindet. Mundart übrigens, dieses herrliche Kunstwort für Dialekt.
Ja.
Haben Sie noch mal welche gebracht, diese erfundenen Kunstwörter, um der Romanisierung der deutschen Sprache was entgegenzusetzen?
Ja, richtig, ja. Wie zum Beispiel Meuchelpuffer.
Ja, da gehört es auch dazu. Mundart. Ja. Also, aber das ist eine, was ich sagen wollte, eine weitere Verschlingung, denn, Theobald Fuchs würde unter Umständen gar nicht darüber schreiben, dass er jetzt in die Kneipe geht und ein Bier trinkt. Aber wenn er sich des Fränkischen bedient, dann bedient er sich auch einer gewissen, ich sag mal, Volkstümlichkeit. Und das herauszubekommen und trotzdem Dialekt zu schreiben, das gelingt nur den allerwenigsten.
Das stimmt. Wie rauszubekommen?
Naja, zum Beispiel nehmen wir mal den Gottfaser auf fränkische Mundartlyrik.
Kuschts.
Fitzgerald Kuss.
Ja.
Der schreibt auf Fränkisch, aber wirklich breites Mittelfränkisch,
ja.
Nürnbergerisch. Und es ist aber gar nicht, also nur im seltensten Fall ist es volkstümlich.
Sie meinen eher. Aber Sie meinen jetzt das Volkstümliche, also dieses sich etwas suhlen in dem eigenen Stereotyp.
Ja. Und das dann, meinen Sie, und dann oder? Lieber ein Fei oder ein Gell,
ja,
oder ein Wengerler mehr mit einbauen, damit es ja verstanden wird, dass es jetzt fränkisch ist, ja, zum Beispiel. Ja. Wobei man so wahrscheinlich nicht sprechen würde.
Ja, ich verstehe.
Also verstehe Sie jetzt.
Also
Eisenbart. Das ist noch zusätzlich zu der E-Verkünstelung, ja, wenn man etwas schreibt, wenn man Lyrik schreibt zum Beispiel, kommt zusätzlich noch eine Persona obendrauf, oder man, indem man sich dieser Sprache bedient,
ja,
bedient man sich einer weiteren Meta-Ebene, die nochmal obendrauf kommt.
Aber wenn Sie das ja, ist richtig. Aber eigentlich soll ja noch etwas anderes impliziert werden.
Ja.
Es soll ja mit dem Nutzen von Dialekt in der Literatur,
ja,
eigentlich ja eine Authentizität vermittelt werden.
Ja.
Also für die Leute, die es lesen, soll ankommen, ja, das ist halt, ich wurde jetzt dem Volk aufs Maul geguckt.
Ja.
Und dadurch kriegt es einen Authentizitätswert, wenn Sie das
sagen. Deswegen sage ich ja volkstümlich.
Genau, Sie haben es ja vollkommen richtig beschrieben. Aus der AutorInnen-Sicht,
ja,
ist es ja nicht dem Volk aufs Mund schauen, sondern eigentlich bedient man sich ja eher diesem Mittel,
ja,
um es in die Literatur einzubauen, um sie auszuschmücken oder eben zu vervolkstümeln.
Ja.
Nicht wahr?
Ja.
Und da sind unterschiedliche Erwartungshaltungen an den,
ja,
Dialekt.
Verschiedene Motive. Ja.
Ja.
Aber wenn es wirklich authentisch sein sollte, dann müssten Sie ja in ein Wirtshaus gehen, wo noch so Wirtshaussingen ist.
Ja.
Und dann sich da mal umhören. Und
dann sich diese ganzen dumpfen, tumpen Sprüche einfach aufschreiben und ins Radio. Ich weiß nicht, ob das eine Idee ist.
Ja, eben. Das ist ja das Problem.
Ja.
Zwischen Hochsprache und den meisten Kulturprodukten, die dann in der Hochsprache stattfinden, wo es eher unüblich ist, das, was in Dialekt
selten,
ist.
Selten in der echten Literatur, also in der echten habe ich jetzt schon gesagt, in der Literatur,
ja,
in der hochdeutschen Literatur ist sehr selten, dass das Dialekt irgendwie groß noch in den Mund hineingelegt,
ja,
wird.
Manchmal und das schon, ist ja, das ist passiert das, schon was, ab und an. Das ist das, was so schade ist. Und wodurch der Dialekt auch in eine Schieflage gerät, weil es eben nicht sichtbar ist. Und alles, was nicht sichtbar ist und nicht, ich sag mal, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn es dann keiner mehr spricht.
Today's question. Was ist Dialektliteratur? Die Angerer Theresa und die Pfurtscheller Maria und die Oberamtsbacher Roswitha, die schreiben über die schieren Blirmelen vorn Haus und übern harten Winter in die Berg und übern heiligen Herrgott und über ihr einzige Lieb und die Rohlischlei eins. So schreiben sie in einer kindlichen Freit, dass das Herz grad so augieren kann. Die Angerer Maria und die Pfurtscheller Theresa und die Oberamtsbacher Roswitha, die da denken sie eben leider nicht viel weiter aus als wir beim Kuchelfenster, wenn sie überhaupt eins haben. Die Angerer Roswitha, in deinem Kopf. Die Pfurzella Maria in deinem Kopf. Die Oberamtsbacher Theresa in deinem Kopf. So schreiben sie, so seien sie, leider.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn Sie zum Beispiel an Schiller denken.
Ja, ich denke oft an Schiller.
Schiller kam ja woher?
Schiller ist mein Roman Empire, Frau Meisendrath. Schiller, ich denke einmal am Tag an Schiller.
Ja, also Schiller hat ja breitesten Dialekt gesprochen.
Ja,
das Schwäbisch. Weiß man auch, Schwäbisch. Und zwar so, dass es gibt anekdotische
Briefe. Dass den Leuten die Ohren zugeklebt wurden von sich selber.
Nein, es gab wohl den Fall, dass er einer Gruppe von Schauspielern sein Stück vorgelesen hat und die sind ihm weggelaufen, weil sie ihn nicht verstanden haben.
Wir haben eine Aufnahme von dieser und zwar
Chorboder, Chorhaus.
Aber stellen Sie mal vor, Sie sind irgendwo in Deutschland, in Weimar, Schauspieler mit dann schon in sich dann schon Thüringen.
Und dann kommt jemand und sagt
Dachboder.
Entschuldigen Sie, Herr Schiller, könnten Sie das nochmal, die Zeile nochmal wiederholen?
Dobrate.
Voller Dele.
Wie kann sich denn das reimen auf Schmachboden?
Chorboder, Chorhaus.
Und dann sind die Schauspieler sind aus der Probe gegangen, weil sie es nicht verstanden haben.
Beim Table Reading.
Und dann da am nächsten Tag haben sie das Skript gelesen und haben gesagt, das ist ja genial.
Ah, es ist total schön, ich habe geweint auf Seite 4.
Ja.
Aber vorher beim Table Read haben sie gesagt, was ist das für ein Stümper? Ja, so ist es eben.
Also das wollte ich nur sagen,
das können sie gar nicht konservieren. Sie nicht einfach,
ja, aber deswegen können sie gar nicht, können sie gar nicht nach Leib und Leben einfach im Dialekt schreiben, wenn sie ein Theaterstück schreiben. Das funktioniert ja dann auch
aber
nicht.
Aber das ist ja wieder, das wirft ja ein schlechtes Licht auf uns Menschen, sage ich mal. Das ist ja Distinktionsgehabe, wenn Sie mich fragen.
Aber was jetzt genau?
Naja, da kommt jetzt jemand, spricht in einem Dialekt und sie lachen.
Ach so,
zum
das,
Beispiel.
Das,
ja. Oder rümpfen die Nase.
Ja, aber wenn sie es nicht verstehen, was sollen sie denn tun?
Ja, sicher. Aber
also
trotzdem,
als Schauspieler, nein, sag ich
wir
mal.
Gehen jetzt mal von Schiller weg.
Ach so, wir gehen
von aber warum? Mal, nein, generell.
Was hat er denn jetzt getan?
Nein!
Das ist ein guter. Also, der hat gute Gedichte geschrieben. Die Glocke, ein einmaliger Klassiker. Da lasse ich gar nichts drauf kommen. Viel besser als Goethe. Und es gab damals ja auch sogar Pilgerfahrten nach Schiller zum Schiller-Denkmal, weil die sich gefreut haben, dass ein schwäbisch sprechender Mensch da als
Bronzestatue
geehrt wird. So.
Wir hören jetzt mal eine Kostprobe aus dem Schwäbischen und dann können wir nochmal drüber reden, ob das so schade ist mit dem
Schiller.
Mit dem Schwäbisch.
Du, schau, jetzt ist Folgendes passiert. Da, jetzt hat mich so ein hoher Sauschwab im Internet, da hat der eine Umfrage gemacht. Hure, sehe ich noch einmal, wer einen schönen Dialekt redet. Und dann habe ich natürlich für mich gedacht, ja, Rindtaler ist eigentlich schon hure schön, oder? Dann habe ich mich halt gemolden, oder? Dabei rede ich ja gerne kein Rindtaler, ist so richtig schön. Ich bin ein Altstädter, oder? Ich rede eigentlich eine Mischung aus einem Gallerdeutsch, einem Appenzellerdeutsch. Rindtaler ist natürlich, und natürlich sind wir ehrlich, auch Fudlerdeutsch, also Vorarlbergerisch ist leider auch dabei, wir können es nicht abstreiten, ist halt so. Wenn man vielleicht zum Rindtalerdeutsch generell kann sagen, oder, ist einfach das ein bisschen härtere Sprache, ist, als jetzt die Ribbelköpfe aus dem grossen Kanton normalerweise verträgen. Also, wenn wir Hochdeutsch reden, dann müssen wir auch schöner reden, jetzt vom Inhalt her, oder, wenn ich bei uns im Städtli, oder, mit einem Zusammendeutsch mit dem Karren, natürlich rufe ich den dort um, hure Schafsäckel, bist eigentlich blind, du blödes Arschloch. Aber das heisst jetzt nicht, dass ich dann an der Fasnacht mit ihm zusammen nicht gegangen Sonnenbeuger saufen, oder, das ist ja klar, oder?
Klar. Und das sind die einfach reihenweise nach Haus gegangen, die Schauspieler.
Aber warten Sie mal, was war das jetzt?
Das war Schwäbisch.
Wie Schwäbisch?
Das haben Sie, hat das er ja erklärt.
Schwäbische, ja.
Das war Seile Klein, der hat erklärt, dass er eigentlich gar nicht so das Hauptschwäbisch redet, sondern eher St. Gallendeutsch oder Vorarlbergdeutsch.
Ja, das ist ja dann schon, also da Vorarlberg Sie, ist ja auch eine spannende Region.
Ja.
Weil da trifft so ein bisschen, das ist ja alemannisch gefärbt, teilweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber gleichzeitig geht es ja schon ins Tirolische rüber.
Ja.
Also man hört ja beides in diesem Ding.
Ja.
Wollte ich nur sagen, es sind diese Grenzen. Gerade das Schwäbische ist immer irgendwie
Grenzen. Ja, Grenzen und auch nicht Grenzen, auch gemischelt.
Ja, aber es sind fließende Übergänge.
Ja.
Aber die Landesgrenzen, an denen passieren spannende Dinge, wenn sie die Sprache, wenn sie die jeweiligen Dialekte vergleichen.
Ja.
Also das klang ja jetzt, das klang ja wie eine Mischung, eine komplette Mischung aus dem Schwäbischen und dem Bayerischen.
Ja.
Also aus dem Tirolerischen. Tiroler.
Ja, Tirolerisch ist ja nochmal ganz, ja, ganz fies.
Ist auch eine bayerische Sache. Ja.
Ja, herrlich. Und sonst so, Frau Meisendrath?
Ich muss mich noch die Frage fragen, Herr Eisenbart.
Ja, nach dem nächsten Text.
Ja.
Wir hören jetzt einen Text von David FD.
Ja.
Stimmt das?
Kann man machen.
Dann können wir nach FD noch einen Skit von FD hören.
Ja.
Sie können das den Unterschied zwischen dem Text und dem Skit können Sie erkennen an der Fahrradklingel. Das ist eine Cue für Ihr Ohr, damit Sie da Bescheid wissen. Bitteschön.
Damit haben wir nicht gerechnet, dass der Dialekt sich so halten würde. Da hören wir dem Kind zu, wie es brabbelt und babbelt und Lutscher im Mund den Ball um den Tisch dotzt, die babbische Hände am Tischtuch abwischt, die große Auge zum Vater guckt, den Mund aufsperrt und spricht. Dem Baul, sei Papa, hat sich auch nicht so aufgeregt. Das mit dem Schreiben ist halt gar nicht so leicht. Die Wörter klingen so und schreiben sich ganz anders. Wie soll denn das einer verstehen? Das mit dem Dialekt, das rafft doch wirklich keiner. Aber spätestens, wenn das Kind alt genug ist, von der Schule zur Uni zu gehen, dann ist der Dialekt verschwunden. Zurück bleibt Hochdeutsch, wie es im Buche steht. Mit dem sozialen Aufstieg kommt die Hochsprache. Und nur die Heimat kann manchmal den Dialekt wieder nachholen. Fühlt sich dann heimisch an, das Gebrabbel und Gebabbel. Wenn minder bemittelt und stolz drauf. Bezahle, wenn man Geld hat, das ist keine Kunst. Aber bezahle, wenn man keins hat, das ist eine Kunst. Und die muss ich erst noch lernen.
Ja, jetzt da haben Sie ein Husarenstück haben Sie ja hier aufgeführt, Herr Eisenbart.
Naja, jetzt hören Sie mal auf.
Jetzt kommt nämlich die Frage.
Ich werde ja rot.
Jetzt kommt nämlich die Frage.
Jetzt kommt die Frage. Die Frage, die wir immer, die in jeder Sendung kommt, ja, oder? Genau. Ja. Frau Meisendrath, jetzt wo ich Sie schon vor mir sitzen habe.
Ja, leibhaftig, Herr Eisenbart.
In aller Hülle und Farbe.
Ja.
War Goethe ein Dialekt?
Ja, Herr Eisenbart, Goethe war ein Dialekt.
Ja?
Ja, Goethe hat anscheinend, also hat wie Schiller auch, damals hat man ja grundsätzlich Dialekt gesprochen.
Ja.
Ich habe ja Ihnen gerade erzählt.
Ohne Hemmung.
Es gab schon verschriftliches Hochdeutsch.
Ja.
Das war durch die Lutherbibel, man hat die Lutherbibel gelesen im Schulunterricht und daran wurde dann quasi gemessen, wie man schreibt.
Ja.
Aber bei der Sprache gab es das noch nicht.
Ja.
Es gab einfach noch keine hochdeutsche Sprache in dem Sinn. Also es gab eine hochdeutsche Sprache,
ja.
Aber es gab noch keine, besonders im Theater- und Literaturkontext, hat man einfach, war ein Gewirr.
Ja.
Und Herr Goethe war ja aus?
Genau.
Frankfurt.
Mhm.
Die Ecke. So, wenn man hinten runter...
Ja, Bockenheim.
Sachsenhausen. Ja, so aus die Ecke. Offenbach.
Genau.
War aus Offenbach.
Bornheim.
Ja, jedenfalls, also Herr Goethe hat auch hessisch gesprochen.
Ja.
Deswegen war das jetzt das Husarenstück, dass Sie jetzt die hessischen Beispiele direkt quasi...
Ja,
dass Sie
und vor allem, Sie haben es vielleicht gemerkt, dass das, was FD aufgefasst hat, das haben wir vorher auch besprochen.
Ja.
Mit dem Minderbemittelt.
Ja,
dass
stimmt.
Es den Minderbemittelten Eindruck macht.
Ja.
Aber halt Authentizität.
Und man ist halt trotzdem noch ein bisschen stolz auf seine Heimat.
Ja.
Das war mein Magen.
Das war, oder meiner.
Also es gibt zum Beispiel, also und wie findet man das raus, dass Goethe hessisch gesprochen hat?
Ja, man hat die Vokale, ja. die Konsonanten sich angeguckt.
Gar nicht so schlecht, ja.
Und hat gemerkt, die Konsonanten, da ist oft ein D statt ein T. Goethe hat er immer geschrieben, zum Beispiel. Goethe.
Ja, also bei Schiller habe ich einen Aufsatz gelesen, da ging es mir um diese Lautverschiebungen.
Ja.
Und, das hat an den Reimen kann man es ja oft ablesen.
Ja.
Weil plötzlich reimen sich Dinge, die sich im Hochdeutschen gar nicht reimen.
Ja.
Geht zum Beispiel: Wie Himmelskräfte auf und niedersteigen und sich goldene Eimer reichen, müsste sich eigentlich reimen.
Ja.
Aber wenn man das jetzt auf Hessisch versucht: Wie Himmelskräfte auf und niedersteigen und sich goldene Eimer reichen, dann geht's plötzlich.
Ja.
Ich hab's versucht, Herr Eismann. Ich versuche dem Hessischen die Genüge zu tun.
Oder steichen und reichen.
Steigen.
Vielleicht war auch Franke steichen.
Reichtum.
Auf und niedersteichen.
Vielleicht sind wir das ganz heißen auf der Spur. Geht es auch bei folgendem Reim?
Ach, ja.
Also erstmal auf Hochdeutsch. Oder nee, ich mach gleich auf Hessisch.
Ja.
Ach, neige, neige. Du Strahleneiche.
Neiche, Neiche. Du Strahleneiche. Ja.
Eisenbart.
Vielleicht war er Franke.
Müssen wir eine These aufstellen.
Aber hören Sie doch mal, Frankfurt, Franken, das ist ja, da ist sowieso eine gewisse
Affinität. Ja, ich meine, das Hessische
Affinität
und das Fränkische
da.
Sind ja schon auch sehr nah beieinander. Sie haben ja. Beide, sie waschen beide diese harten Laute so weg.
Ja.
Sie haben dieses, dieses...
Ja, und es ist aber noch nicht dieses absolut sauerreudige Rheinisch, wo es dann wirklich ins... also wo es dann wirklich so... Da ist ja alles egal. Da ist dann der Weg, ist zum Beispiel der Weg.
Der Weg.
Also der Weg. Das machen wir nicht.
Aber es gibt auch ein Goethe-Zitat, habe ich noch mit, da,
ja.
mit zum Thema. Der Dialekt ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft, hat er mal gesagt.
Ja, hat er in sein Bembeltief hineingeguckt,
ja,
hat er den Spruch rausgezogen. Ja. Fantastisch.
Fantastisch.
Das ist unser größter Mundartdichter in Deutschland.
Und jetzt habe ich noch einen kleinen Jux für Sie.
Ja.
Also wirklich einen witzigen Witz. Sie kennen doch, was hat Goethe als letzte Worte Goethe?
Mehr Licht hier so schlecht. So schlecht.
Ja.
Mehr Licht.
Mehr Licht. Mir licht die Decke so schwer auf der Brust.
Mehr Licht hier so schlecht.
Ein Burner, warten
das
Sie.
Das ist absolut...
Und... Kennen Sie das? Da gibt es diesen fränkischen Karnevalssinger. Der singt dann immer, das war lustig. Kennen Sie das?
Ja.
Aus Höchstadt?
Ja.
Höchstadt in der Aisch, kennen Sie, da spricht man auch Dialekt.
Ja.
Und dann kommt er immer und singt hahaha.
Ja.
Haben Sie das schon mal gesehen auf
ja,
Instagram?
Ja, das klingt so.
Unser Hindl, der hat gleich zwei Hindler.
Der hat ein Hindl?
Hindl.
Unser
Hindl hatte zwei Hände.
Der hat gleich zwei Hundler.
Hindl hatte zwei Hände. Das hätte ich Ihnen aber auch so sagen können.
Hindl.
Da brauche ich keine blöde Karte.
Der hat gleich zwei Hundl. Unser Hundl. Er hat da gleich zwei Hundl.
Ja, da hören Sie mal.
Das ist die bizarrste Sendung, die ich je mit Ihnen aufgenommen habe. Herr Eisenbart, das hat neue Höhen erreicht. Machen Sie nochmal eins, das ist so schön.
Ja,
pass auf. Wo bin ich hier eigentlich?
Pass auf, passen Sie auf.
Haie hat viel geschneit.
Das ist Hochdeutsch. Das war doch jetzt Hochdeutsch. Haie hat viel
aber
geschneit.
Jetzt passen Sie auf.
Ja?
Bei uns sagt man eher so.
Haie hat viel geschneit.
Haie hat viel geschneit.
Ja.
Haie. Haie, übrigens auch Lautverschiebung.
Ja, Haie, Popeye.
Haie hat's viel geschneit.
Geschneit?
Ja. Das klingt schon
Haie hat's viel geschneit.
Haie hat's viel geschneit.
Geschneit?
Dann? Haie hat's viel geschneit.
Ja, Moment.
Ja.
Jetzt?
Haie hat's viel geschnieber.
Aha.
Haie hat's viel geschnimm.
Geschnimm?
Oh, jetzt, das klingt schon Haie fast...
Haie hat es viel geschneit.
Oh, jetzt sind wir mal in den Süden gewandert, oder?
Jetzt.
Das wäre auch ein gutes Spiel.
Heuer hat's viel geschnieber.
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 Ja.
Heuer hat's viel geschneibt.
Geschneibt. Oder?
Ist
hat er geschneibt?
Ja, geschneibt.
Heuer hat's viel geschnimm.
Aber jetzt klingt's schon, jetzt hat's schon so einen eher südlichen Einschlag bekommen.
Ja. Geht auch in den Süden. Wir sind von geschneiert.
Ja.
Das ist eher so Richtung Aschaffenburg. Coburg ist auch...
Haie hat's viel geschneit.
Das ja. ist fast schon Hochdeutsch.
Fast schon Hochdeutsch.
Also ganz nah an der Benrather Linie. Und dann eher so im Süden ist dann so...
Huir hat es viel
Huir.
Geschneit.
Huir.
Hat das viel geschnitt.
Schnitt. Ulm. Schnitt.
Ulm.
Schneit.
Schneit. Ja.
Machen Sie nochmal Ulm.
Hat das viel geschnitt.
Hat das viel geschnitt. Machen Sie nochmal.
Heuer hat's viel geschneit.
Heuer hat's viel geschneit. Es macht Spaß. Geben Sie mir noch eins.
Heuer hat's viel geschnien.
Heuer hat viel geschnien.
Heuer hat es viel geschneit.
Heuer hat es viel geschneit.
Heuer hat's viel geschneit.
Heuer hat's viel geschneit.
Heuer hat's viel geschneit.
Heuer hat's viel geschneit.
Aber jetzt passen Sie auf.
Ja? Ja, ich kann das alles.
Nicht nur geschneit, geschnien, nicht nur das ist interessant, sondern halt auch dieses Heuer.
Heuer, ja.
Was können wir da dran feststellen?
Heuer oder Heuer?
An dem Heuer, Heuer, ja. Ei, Oi.
Ja, eine, auch eine Sinnlautverschiebung.
Ja, im Hochdeutschen ja. Das Wort Feuer zum Beispiel.
Feuer? Feier.
Ja, im Fränkischen Feier.
Ja, Feier.
Ist wie im Englischen.
Wie im Englischen?
Ist Fire. Ist literal wie im Englischen. Ja,
ach, ja.
Fire.
Ach ja, literarisch wie im Englischen.
Literarisch wie im Englischen. Da können Sie jetzt wirklich literal können Sie sagen, wenn Sie jetzt das, wenn Sie nur, deswegen müssen wir da weggehen von dieser Normsprache, von dem Konrad Duden.
Ja?
Faschodeutsch müssen wir weggehen. Wir müssen wieder zurück in die Laut. Schrift.
Ja.
Und dann stellen Sie fest, in den Dialekten, da ist eine frühere gemeinsame Vorstufe
wo sagt
konserviert.
Man jetzt Feier? Wo sagt Feier. Man Feier? Sagt
Im,
man?
Im Mittelfränkischen. Jetzt.
Und Feuer sagt man wo?
Feuer sagt, sagen Sie nördlich der Benrather Linie.
Obwohl die näher an England dran sind.
Ja.
Das ist ja wild.
Weil da eben diese eine Lautverschiebung, die wurde nivelliert. Mit der zweiten Lautverschiebung wurde das nivelliert.
Also Herr Eisenbart, das ja?
Ja. Und da, deswegen ist es so interessant, sich mit Dialekten zu beschäftigen, weil Sie können heute noch zurückgreifen auf eine frühere Fassung der Sprache, die heute gesprochen wird.
Und haben Sie in Ihrer Dialektmappe, gibt es auch so eine Dialektkarte für Mittelfranken? Weil es gibt ja auch so viele mittelfränkische
Ja, ich glaube, da ist, also das
können
ist
Sie
jetzt
zum Beispiel,
eine sehr...
Wäre es möglich, in dieser Karte den Unterschied zwischen Fürther Fränkisch und Nürnberger Fränkisch mal aufzumachen?
So detailliert ist es hier jetzt auf der, ich gehe von der dialekte.schule.bayern.de aus, falls Sie jetzt mit falls Sie gerade erst eingeschaltet haben. So detailliert ist es dann nicht, aber soweit ich weiß, ist es wirklich in den Dialektologie-Lehrstühlen gibt es da ganz eigene Kartierungen und da gibt es wirklich dorfspezifisch.
Okay, das ist gut, dass das jemand macht.
Ja,
weil
sehr
sonst macht es ja niemand. Es gibt wenige Dialekte, die. Und das ist vielleicht eine der Grenzen, die man tatsächlich ziehen kann zwischen Sprache und Dialekt, dass es eine verschriftliche Form gibt.
Ja.
Eine einheitliche. Da gibt es ja in Deutschland nicht so viele.
Ja.
Aber welche fallen Ihnen ein?
Berlinerisch.
Mhm. Ich will hinaus auf den bedrohtesten Dialekt in Deutschland. Wissen Sie, wer das ist?
Berlinerisch.
Nein. In Berlin gibt es, das sprechen sehr viele Menschen. Es gibt Dialekte in Deutschland, die werden nur von wenigen Menschen gesprochen, und aber auch nicht nur in Deutschland. Und
ja.
die sind ganz klein und weit oben.
Plattdeutsch.
Nee, Ostfriesisch.
Ostfriesisch natürlich.
Ja. Friesisch allgemein, ein sehr spannender
Dialekt. Ja,
Friesisch
ist sehr interessant.
Weil Friesisch erstreckt sich ja nicht nur über, also gibt es ja hauptsächlich in den Niederlanden.
Ja.
Die größten friesischen Gebiete sind in den Niederlanden, aber es gibt auch ein paar kleine verinsulierte Ecken in Deutschland, wo man das spricht.
Ja.
Gleichzeitig ist das schon sehr nah an der eigenen Sprache dran.
Jetzt muss ich sagen, schade, dass ich Dr. Krosse nicht angerufen habe.
Ja, schade.
Der Native Speaker ist. Der hätte uns da was erzählen können über Ostfriesisch. Vielleicht kommt der nächste Sendung zum Thema.
Aber das sind so die Sprachen, wo sich das dann schon langsam, wo man schon näher am Englischen dann dran ist. Und wo man dann unter Umständen mit Englisch Muttersprache mehr versteht als mit Deutsch Muttersprache.
Ja.
Unter Umständen.
Elsässisch ist auch sowas, was mir einfällt.
Elsässisch gibt's auch, ja.
Das wird wahrscheinlich auch eher...
bedroht sein.
Eher nicht weiter... gefördert werden, ja, vom Französischen.
Das ist, ja, das ist auch interessant tatsächlich. Also es Elsässisch gibt, wie war das? Das habe ich letztens erst gar nicht für diese Sendung nachgelesen. Das ist nicht so bedroht, wie man denkt.
Aha.
Weil dort quasi das in der Schule noch angewendet wird.
Aha.
Es ist ja auch für den Dialekt übrigens, wenn man darüber spricht, wie bedroht sind Dialekte, das gibt ja auch die UNESCO immer aus.
Ja.
Dann wird immer als erstes geguckt, sprechen junge Leute diese Sprache noch. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ein bayerischer Dialekt, der durchaus von vielen, vielen Menschen gesprochen wird, als bedroht eingestuft wird, weil die junge Generation den nicht mehr spricht.
Ja.
Also
gibt
man
noch
darf
viele alte,
ja,
aber
genau,
wenig junge, ja.
Ja.
Ja, ist auch eigentlich ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt. Hier kommt noch ein Dialekt, ein wunderlicher Dialekt. Bitteschön.
Servus, Morge und Möllen aus dem Kröstscherland. Das ist eine kleine Testprobe von unserem Dialekt, dem Kröstscher. Wir sind hier gleich an der Überen Ausschau zwischen Neuwestadt und Sackermal. Und wir grüßen alle, die uns zuhören und auch alle Freunde vom Dialekt allgemein.
Da hätte ich jetzt, da tue ich mich schwer, dass, es wurde gesagt, wo es ist, ne?
Ja.
Aber ich habe das nicht verstanden. Und es klang wie eine Mischung aus allen möglichen.
Das kann nicht sein.
Ist völlig unmöglich.
Das kann nicht sein. Hier kommt noch ein sehr schön, sehr kurzer alemannischer Schnipsel. Sie können dann raten, was für ein Dialekt das ist. Bitte schön.
Wenn die Kuh gestohlen ist, machen wir die Tür zu.
Wenn die Kuh gestohlen ist, machen wir die Tür zu?
Ja.
Ah ja.
Ja.
Das
und welcher
war
Dialekt?
Das war auf jeden Fall alemannisch,
ja,
aber weiß ich nicht, irgendwie das.
Nee, alemannisch stimmt.
Ja, aber alemannisch ist ja nicht der Dialekt.
Doch.
Wie? Das heißt, so heißt der Dialekt?
Das ist alemannisch.
Okay.
Ja. Denn, ja.
Aber ich kenne, also wie heißt, gibt es da eine klare Kategorisierung, wie man das, wie
gibt's
bei...
Gibt es bestimmt, wurde mir nicht mit, okay, wurde mir nicht nachgereicht.
Weil für mich aber war alemannisch so, immer so eine ganz große Familie von verschiedenen Dialekten.
Ja, aber so im Kreis, so Richtung Lörrach zum Beispiel... Mhm. Da spricht man von alemannisch, es ist dann diese, ich sag mal im Deutschen...
Alemannisch ist alemannisch quasi.
Ja, ja, genau. Also sie können auch, weiß ich jetzt nicht, denn es gibt sicher noch eine Bezeichnung dafür, die mir aber, wie gesagt, jetzt nicht vorliegt. Ja, wie Sie schon gesagt haben, Dialekte sind ja auch, die werden ja auch, also es ist ein Versuch in den letzten Jahren gestartet worden, Dialekte wieder auf die Karte zu bringen.
Ja, es wird auch immer wieder diskutiert, ob nicht im Radio auch Dialekt gesprochen werden,
ja,
soll. Wir sind da ja große VorreiterInnen.
Ja.
Weil wir machen das jetzt auch.
Schon lang. Schon sehr, seit fast 2 Stunden. Und ja, was halten Sie davon? Wie hätten Sie das gefunden, wenn Sie Dialekt in der Schule gehabt hätten?
Ich glaube, ich hätte es ganz, also ich glaube, das ist ja so ein Politikum, ne? Weil man ja früher so davon ausgegangen ist, Dialekt ist schädlich für die Karriere.
Ja, meine Schwester Chancen, zum Beispiel, die hat
so wie das uns, ja, Verena Schmidt schon mitgeteilt hat.
Ja, und FD.
Also, beziehungsweise Andreas Brucker.
Ja.
In Josef Strauß hat uns das ja vorhin vorgelesen.
Ja. Johann Strauß.
Johann Strauß.
In seiner unvergesslichen Komödie,
das ist
Die
ja,
Fledermaus.
Dass man jetzt ja lange davon ausgegangen ist, ja, man muss Hochdeutsch sprechen, um Shop-Chancen zu haben, aber inzwischen gilt es ja auch gar nicht, inzwischen... scheint ja der Konsens sich ein bisschen zu verschieben, dass man das als nette Einfärbung, als Persönlichkeitsmerkmal, dass man auch weniger, sagen wir mal, herabwürdigend auf Dialekte, ja, guckt, sondern eher so ein bisschen, ach, steh an, kommt aus, ist zum Beispiel ein Sohn, ja, aus Mannheim, als, ja, Beispiel.
Ein Sohn Mannheims zum Beispiel.
Ein Sohn Mannheims.
Ah ja, ein bisschen komische Sachen, die der redet, aber man...
Der spricht immer so komisch.
So komische...
Leben! Steinhardt!
Ja, zum Beispiel.
Ich bin klein, Mann!
Ja.
So ungefähr, das ist
stimmt.
Mannheimerisch.
Sie haben recht. Aber es fängt ja schon viel früher an. Meine Schwester hat zum Beispiel in einem Aufsatz geschrieben, ich bin schnell dahin gelaufen.
Gelaufen.
Weil es im Fränkischen gelaufen.
Gelaufen.
Bin hingelaufen.
Ja.
Gelaufen.
Gelaufen.
Also da, das hat man halt angenommen, dass das eher nicht förderlich ist für das eigene Sprachbild, Schriftbild.
Weil man nicht nach dem faschistischen Dudendeutsch
buchstabiert. Ja, halt eben nicht nach der Hochsprache,
ja.
Die aber für einen gar nicht gerade eine Rolle spielt.
Ja.
Und da draus ein eigenes Fach dann lieber zu machen und zu sagen, das gibt's ja auch noch, könnte ja eine Möglichkeit sein. Aber wenn Sie jetzt schon die Jobsuche mit ins Spiel bringen.
Das ist ja Schule.
Ist ja neurologisch auch mittlerweile klar, dass wer mit Dialekt aufgewachsen ist, quasi zusprachig aufgewachsen ist.
Also, und dann auch Code switchen kann,
schnell sich umdenken kann. Ja. Warum ist es so? Weil das Gehirn von jung auf schon trainiert wird.
Verknüpften sich dann.
Genau, weil viel mehr Verbindungen zwischen den Synapsen da sind.
Ja.
Also man mehr Synapsen da sind.
Eigentlich ist man erst klug, wenn man auch Dialekt hat.
Ja. Und das kann ja auch zuträglich sein, für wenn man eine Stelle sucht und da zum Beispiel man schnell umdenken oder schnell denken muss. Dann kann das vielleicht sowas sein, wo man sagen kann, ja, kann ich.
Und wie gesagt, da scheinen wir in Franken besonders, also habe ich gelesen zumindest, dass das bei uns besonders verbreitet ist, schnell zwischen den verschiedenen Stufen des Dialekts hin und her zu springen. Ja. Also das prinzipiell in ganz Bayern eigentlich ist sehr verbreitet ist, dass man Dialekt zu Hause spricht und dann aber sehr schnell auf perfektes
Hochdeutsch. Oder habe ich auch ein sehr interessantes Reel gesehen auf Instagram, wo eine Schweizerin darüber gesprochen hat, welche verschiedenen Schweizer Abstufungen hin zum Normdeutsch sie verwendet und in welchen Situationen, und es gab, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Stufen, und sie hat gesagt, das Hochdeutsch, das bringt sie immer zum Cringen, oder sie hat, glaube ich, Ick dazu gesagt. Sie bekommt den Ick, wenn sie das hört, und sie bekommt aber auch den Ick, wenn es nur so halb ist, zum Beispiel im Schweizer Fernsehen bekommt sie den Ick. Und alles...
Da ist sie aber schon sehr im Berlinerischen
Ja, und dann aber alles andere, was mehr Dialekt hat, da fühlt sie sich wohl.
Ja, es hat eine psychologische Komponente.
Das ist bei uns schon was, ja.
Und aber bei den Menschen, die aus der Schweiz kommen, die ich bisher getroffen habe, die hatten alle als Gemeinsamkeit, dass sie krassen Dialekt gesprochen haben, wenn sie untereinander gesprochen haben. Also ich hatte mal einen Schweizer Schauspieler bei mir in der Wohnung zur Übernachtung, der hat dann mit seiner Freundin telefoniert.
Ja.
Ich habe nichts mehr verstanden.
Ja.
Und dann komme ich ins Zimmer und sage, hey, jetzt halt doch mal die Schnauze, ich will Fernsehen schauen. Und dann sagt er zu mir, nein, tut mir leid, also ich werde das nächste Mal besser aufpassen. Also dann dieses super gestochen scharfe Hochdeutsch, was die Menschen, die ich zumindest kenne, aus der Schweiz, dann immer drauf haben, das fasziniert mich. Also nicht mal mehr ein Einschlag ist zu erkennen. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Schweiz eben, dass der Dialekt so verwurzelt ist in der Alltagssprache und dann in der Schule einfach auf Hochdeutsch gesprochen wird. Es funktioniert also auch beides, Herr Eisenbart.
Ja.
Es kommt nicht nur darauf an, was in der Schule unterrichtet wird, sondern es kommt auf viele Faktoren an. Wie wird im Fernsehen gesprochen? Wie wird in der Nachbarschaft gesprochen? Wie wird irgendwie auf dem Amt gesprochen? Wie viel diese Stufen kann ich denn abrufen im Alltag? Und das ist nicht nur die Bildung, würde ich sagen, behaupten.
Ja.
Voraussetzen. Postulieren. Axiomieren. Vorn anstellen. Davon ausgehen, habe ich schon gesagt. Naja.
In Berlin kaufte ich ein paar Schrippen. In der Pfalz ein Weck. Und in Köln ein paar Brötchen. Die schmeckten. Ich aß sie alle weg. Die Dialekte knusperten. Noch lange im Ohr.
Oma, die sprach es und Mutter verstand es. Doch ich kenne nur noch wenige Wörter. Dialekt, der verschwindet. Und so schwätzert man auf Hochdeutsch.
Herr, du kennst auf der Sau ausreiten. Ich habe Hals wie ein Keksdos.
Das war jetzt schon, das hatte babylonische Ausmaße angenommen.
Ja.
Also jetzt sind wir quer durch die Deutschlandkarte.
Das war zuerst David Telgin, der verschiedene Brötchen aufgezählt
auch
hat.
Das war aber schon auch eine diabolische, masochistische, sadistische Übung, das dann einer Waldviertlerin zum Vorlesen vorzulegen.
Auch das kommt noch erschwerend hinzu. Dann hatten wir Sue Schwätzimmer, auch von David Telgin. Und dann kam noch Pfälzisch hinterher gejagt.
Das waren sehr schön.
Ja, finde ich auch. Und jetzt haben wir noch, ich habe für Sie
sind
noch
jetzt die Kirche sagen, statt Kirche?
Nee, ich habe jetzt, das ist wahrscheinlich das, wir hatten das Wort heute auch schon.
Kirche?
Nein. Das ist eins der beliebtesten Beispiele, um in Bayern die Vielfalt. Ich fange einfach an.
Diese kleinen Schneidemesser, diese kleinen Messer, diese Obst, diese Messer.
Erdäpfel.
Diese
Grumpra.
Jetzt aber nochmal.
Grumpra. Grumpra.
Na.
Ja, das war schlecht gemacht, weil sie haben jetzt.
Grumbensormie.
Grumbra.
Grumbra.
Der Dipfin.
Der Dipfin.
Der Dipfi.
Der Dipfel.
Ihr Pfee.
Die Elfie.
Erdäpfel.
Erdäpfel.
Oder Herdäpfel.
Oder Herdäpfel. Entschuldigung, das sind meine Spiegelneuronen, Herr Eisenbart. Sie können mich doch hier nicht einfach so mit so vielen.
Der Stäpfel.
Der Stäpfel.
Bodebierer.
Bodebierer.
Und Kartoffi. Das waren bei uns Kartoffi.
Und Kartoffi. Das waren bei uns Kartoffi. Sie sind ja mit diesem Mikrofon rumgelaufen. Haben Sie dann immer gesagt, lesen Sie das Wort vor und lesen Sie es dann nochmal vor? Oder haben Sie gesagt, lesen Sie es dann im Dialekt vor? Weil sonst käme ja immer, ja, zum Fahrrad, das sagen wir Fahrrad.
Ja, zum Brot, ja, da haben wir immer Brot gesagt.
Und Kartoffi, es waren bei uns Kartoffi.
Läuft das so heiß?
Und die Kartoffeln sind bei uns die Äppien, das ist also...
Oh, da war was. Die Kartoffeln sind bei uns die Kartoffeln.
Na, mir mei, die Kartoffeln. Äpfel, aber in der näheren Umgebung sind schon die Erdbeeren zum da. Erdbeeren.
Das ist sehr interessant, oder?
Weil da kann man Kartoffeln mit Birnen vergleichen.
Erdäpfel.
Ja.
Und dann Erpfel.
Erpfel.
Oder Erdbirnen. Erdbeeren.
Erdbeeren.
Grundbirnen. Ja. Grumbern.
Grumbern.
Und dann gibt's wie auf der europäischen Sprachkarte das Ungarisch raussticht, gibt's auch noch im Mittelfränkischen das Wort Bodacken.
Bodacken, stimmt, ja.
Ja, also Kartoffel für die, die es nicht mitbekommen haben. Ah, und es gibt auch noch im Augsburger Bereich, sagt man auch noch Bumser.
Der Bumser.
Also das sehen Sie mal, wie unterschiedlich.
Und nichts
davon klingt nach Kartoffel.
Das stimmt. Also, wo kommt Kartoffel her? Wer hat sich das denn ausgedacht?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wilhelm der Zweite. Ich war dabei.
Ja, Sie waren dabei. Ich weiß, dass Sie dabei waren. Ja, schön.
Zu Kartoffeln?
Sehr schön.
Sagt man bei uns Kartoffeln.
Wollten Sie noch was loswerden, Frau Meisenthal?
Ach,
wir müssen
schon
abbinden jetzt.
5 Minuten haben wir noch. Was ist Ihr Lieblingsdialekt, Herr Eisenbart?
Ach, alle. Ich finde alles hat seinen
aber so, seinen nein, guten Platz. Ja, ich weiß schon, Sie finden das alles gut.
Ja.
Sie haben jetzt über 2 Stunden mir sonst immer Vorwürfe machen, ich würde das zu akademisch und zu viel und dann aber hier diese Sendung hinlegen. Aber was
nee, ist. Nee, wieso? Denn? War doch lustig.
Ja, war sehr lustig. Es war sehr lustig. Sympathie, so was spricht Sie an?
Frau Meisendrath, wollen Sie den Text von Katrin Ohnehaar noch hören? Ja. Da müssen wir jetzt aber rausgehen.
Achso, ja gut. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen...
Sie können meine persönliche Meinung dazu im Internet nachlesen, in meinem Blog namens dialekte.schule.bayern.de/Sprachatlas. Das war Eisenbart und Meisendrath. Jetzt kommt die Strafzeit und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das ist alles nix. Das ist alles nix Gescheites.
Die Hitze zeigt an, es ist bald so weit, das Gras duckt sie weg, auf der Hornhaut biegt der Dreck und die blashaberten Haxen wandern Dormassen davon. Das ist alles nix. Das ist alles nix gescheit. In der paar Wochen Hitze siehst du das Nordere sitzen, nur dabei beißen sie es da, das gleich zu reißen, nur dabei verkühlen sie sich an der eiskalten Haut. Aber lang wird's nimmer dauern. Das ist alles nix. Das ist alles nix gescheit. Es ist alles dasselbe, jeden Sommer dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist. Das ist man nimmer gleich. Alles kupft wie katscht, alles bissen wie gestochen, jeder Tag rinnt wie eine Woche, dahin wie zacher Gatsch. Es ist alles dasselbe. Jeden Sommer dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist. Das ist man nimmer gleich. Lang wird's nimmer dauern. Bis die Gössen in Schüwen, in die garstigen Düwen, in die Haxen beißen, die Speist's reißt schon. Weil Blut gibt's gmur. Man muss nur durch die Rinden, was der Haut worn ist, und dann saffern die Gössen sie an vor dein Bech. Es ist alles dasselbe. Jeden Sommer ist dasselbe, dass man jedes Jahr alles gleich ist, das ist man nimmer gleich. Sogar ein Leich weiß, was will, der Teich weiß, wie er hinrinnt, die Sonne, wie viel es brennt und die Gössen, wo sie reinbeißen. Ich muss schwimmen gehen, wie ausgeladen am Sand, das Gewicht vom Wasser im Bauch. Lang hat's nicht dort. Der Sommer ist Zeit geworden, ich bin ihm neidig, hat es gar so geschmeidig, hat es gar so leicht, ist ihm wurscht, dass nix geschircht. Ist ihm gleich, dass der Teich sich nicht rührt. Der Sommer hat eine Hitze, wie ich will mich nur mehr waschen, mit dem Gesicht in kalte Aschen, aber nix ist mehr kalt. Zwischen nix und allem liegt nicht mehr wie ein paar Gössen, wie ein paar Grad, wie ein paar Stich, Biss, Blätzen, lange Nägel, Zanglätzeln auf die Zechen, auf die Ferschen, Summer, Hornhaut, Schmirgelpapier und Grotzen, bis wir offen sind. Alles ein Gestochene, was Brochenes, zusammen zu glauben, kannst du in die Schweißnussen Haar schmieren. Niemand traut sich das anrühren, was im Volleyball-Sand verstrahlt ist, und da dreht sich wer was ein. Aber lang wird's jetzt eh nimmer dauern. Dann stellen sie die Scherereien zu noch Glätzeln an, machen große Blätzen auf, bicken drunter sie alles zusammen. Wir wissen alle noch nix. Und alles ist uns gleich, aber die Kerndl vom Sand bicken Schermen aneinander, wie ein goldener Rand, als war überhaupt nix geschehen. Weil lang wird's nimmer dauern. Fliegen die Gössen davon. Legen sie angefressen nieder, schlafkrank jetzt wieder ins Bachbett für die Fisch und die garstigen Stich und die Badswoche Hitz. Waschen sie das Gesicht. Verkühlen sie die Haut. Lang hat's nicht dort.